Ja, ihr Lieben, hallo und herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Wir sind schon wieder da, Dennis.
Wir sind schon wieder da. Wir haben Zeit, wir sind zurück und ihr habt bestimmt Bock drauf, oder? Ihr habt Bock. Ich spüre, dass ihr richtig Bock habt, uns zuzuhören. Wir sind zurück, ja. Kau und Schluck, 2 Wochen hat es gedauert. Das war einmal dieser regelmäßige Abstand und jetzt ist es wieder soweit.
Ja.
Kann man so sagen. Jetzt genau. Ist es wieder soweit.
Also ich freue mich total, das wollte ich nochmal sagen, über das ganze Feedback, was reingekommen ist zu diesen ganzen Patreon-Sachen, die wir gerade machen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, ne, lieber Dennis, werde ich jetzt hier mal ein bisschen Werbung für uns machen, bevor es dann mit der eigentlichen Folge losgeht. Und zwar haben wir uns ja Sachen überlegt, die wir auf Patreon den Leuten ja näher bringen wollen, beziehungsweise bei mir ist es, ich finde gerade raus, wie was funktioniert, nämlich Fermentation und Sauerteige. Dazu habe ich jetzt schon 2 Podcasts veröffentlicht. Das sind ganz kleine Podcasts, die dauern mal 10 Minuten, mal 15 Minuten und die kann man sich ganz easy anhören, wenn man Lust hat, einem einzelnen Mann beim Reden zuzuhören. Da erfährt man eigentlich so ein bisschen, wie mein Wissensstand sich entwickelt. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr das gleichzeitig mit mir machen und mir zum Beispiel einfach schreiben und sagen, ey Chris, ich bin gerade am gleichen Punkt oder ich bin schon ein bisschen weiter, acht mal darauf. Und Dennis, du hast auch ein Projekt auf Patreon.
Genau, der ist entstanden, weil du mir über die Schulter schauen wolltest und so haben wir das Format auch genannt, über die Schulter. Chris wollte Tipps und Tricks von mir und dann hat er mir vorgeschlagen, was ich denn machen könnte. Ich fand, es war eine sehr gute Idee. Ich habe das gemacht und ihr habt es scheinbar auch geliebt und vielen Dank für den Support. Also im Endeffekt geht's darum, ich dekodiere Gerichte, die wir bei der Emma, das ist das Restaurant, in dem ich Küchenchef bin, schon mal auf der Speisekarte hatten und such bei Instagram quasi ein Foto raus, da seht ihr das dann auch auf der Patreon-Seite und erkläre Schritt für Schritt, was für Dinge bei dem Gericht dabei sind, was man auf dem Foto sieht und wie ich sie zubereitet habe. Ohne Mengenangabe, manchmal mit Mengenangaben, ist wahrscheinlich sehr interessant für den einen oder anderen da draußen. Ja, ist eine schöne Sache. Dann gibt's noch den Stengi, unser Powerproduzent Daniel Stenger, kommt aus einer Gastrofamilie, Vater ist Metzger und der Stengi hat sich überlegt, so, ich gehe mal zum Vater Stenger und wir machen mal zusammen Bratwurst. Da gibt's auch eine Sonderfolge auf Patreon, ist Bratwurstgold, würde ich sagen. Das ist einfach der Wahnsinn. Es ist sehr unterhaltsam in einem sehr witzigen Dialekt. Ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht gerade derjenige, der am besten Hochdeutsch spricht, aber es ist sehr schön anzuhören, wie die Aschaffenburger da zusammen reden, im familiären Betrieb eine Bratwurst drehen. Das Ganze ist echt sehr unterhaltsam und auch sehr lehrreich. Also auch das Format vom Chris liebe ich, wie er sich da ranfuchst. Das ist einfach eine schöne Sache.
Also ich muss sagen, ich habe dein Format total gerne gehört. Das vom Stengel habe ich noch gar nicht gehört. Man kommt ja gar nicht mehr hinterher. Aber Dennis, ich habe jetzt leider einen Anschlag auf dich vor. Ich muss es leider so sagen. Und zwar, ich würde gerne noch einen weiteren Pledge einführen. Bisher konnte man uns nur mit $3 im Monat unterstützen. Aber ich würde gerne sagen, lass uns doch noch einen $6 Pledge einführen. Und das machen wir jetzt hiermit offiziell. Und dann werden wir, solange wir noch in der Quarantäne sitzen, jede Woche einmal, also eigentlich geht's ja nur darum, dass ihr einfach sagt, ey, fuck it, ich gönne den Jungs $6, also ob ich jetzt $3 oder $6 denen gebe, ist es mir wurscht, ich kann mir's leisten. Und dann drückt ihr drauf und da freuen wir uns sehr drüber. Aber um denen dann auch noch so ein kleines Schmankerl zu geben, habe ich mir was überlegt, Dennis. Und zwar könnte man das so machen, dass jeder von uns, also du und ich, einmal pro Woche, ne, man wechselt sich ab, in der einen Woche bin ich, in der anderen Woche bist du, etwas Grundsätzliches erklären. Wie zum Beispiel, wie koche ich eine Jus? Wie koche ich eine Bolognese? Wie koche ich Brühe? So, diese klassischen Dinge, ganz einfach, ohne viel Shishi, für alle Leute, die es interessiert. Ich werde immer so ein bisschen erzählen, habe ich mir gedacht, wie man es klassischerweise macht und wie so ein bisschen mein Twist ist. Und das Gleiche kannst du dann auch machen. Das ist keine große Arbeit für uns und wird uns bestimmt was bringen, weil wir sind jetzt schon bei $623 im Monat, bei 224 Patronen und ich habe das Gefühl, also mir schreiben ganz viele Leute so, ey, wie kann ich euch noch mehr unterstützen? Und dann haben wir gesagt, ey, okay, dann führen wir jetzt noch den $6-Pledge ein und dann könnt ihr uns noch mehr unterstützen. Dennis, sagst du ja? Bist du dabei?
Ich bin am Stisse, liebste Freunde.
Sehr gut. Ja. Dann würde ich sagen, du machst die erste Folge. Und Dennis, und die ist heute schon online. Kriegst du das hin?
Nein. Kriegst du nicht hin.
Super, also aber wenn ihr uns unterstützen wollt, ihr müsst auf patreon.com/kauundschluck ausgeschrieben und dann könnt ihr uns unterstützen, entweder mit $3 oder mit $6, wir würden uns sehr freuen. Und jetzt kommen wir endlich zu unserem Gast, jetzt schalten wir einmal um, wir haben nämlich ein wunderschönes Interview geführt, es war gar kein Interview, es war ein Gespräch mit dem Peter von Pete's Meat. Ist jemand, mit dem wir schon sehr lange in Kontakt sind, mit dem wir schon oft essen gehen wollten, es hat nie hingehauen, jetzt ist Corona-Krise, jetzt klappt es natürlich auch nicht. Wir haben ein schönes Gespräch geführt, was nichts mit dem Thema Corona zu tun hat. Nur am Ende kommen wir einmal darauf zu sprechen, wie es denn so für ihn ist. Also ein Gespräch locker leicht und voller netter Anekdoten und Themchen, würde ich sagen. Dennis, du hast es organisiert nochmal. Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank an Peter nochmal. Schön, dass er da ist. Und jetzt viel Spaß mit Peter von Pete's Meat. Let's go.
Ja, viel Spaß. Tschö.
Das ist gekochter Schinken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich anfangen.
Kau und Schluck.
So schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre auch schlecht.
Platsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Ja, Leute, herzlich willkommen bei Kau und Schluck. Es ist mal wieder soweit. Nach nur einer Folge haben wir schon wieder einen Gast. Und es ist ein Gast, auf den haben wir sehr, sehr lange gewartet. Denn unser Gast ist wahnsinnig reich, hat kaum Zeit, denn er hat sehr, sehr viel zu tun. Aber Dennis hat mal wieder mit seinen sympathischen, er hat es irgendwie hinbekommen, hat ihn irgendwie aus der Bredouille raus erwischt, zack, hat er genommen im Schwitzkasten. Da hat er gesagt, heute kommst du mal vorbei, heute machst du es mal. Und da hat er gesagt, ja, gerne, ich bin dabei, Leute. Sucht euch ein cooles Thema raus, was wir nicht gemacht haben. Und hier ist er, hier ist der Peter von Pete's Meat. Grüß dich.
Hi.
Wunderschönen guten Tag. Hallihallo.
Hallo Peter.
Hallo Dennis. Hallo
Schön,
Chris.
Dass du da bist.
Gute.
Das war die gelogenste Ankündigung, die ich jemals bekommen habe in meinem Leben. Also das war auch schon mal nicht schlecht.
Was war gelogen alles?
Ja, wahnsinnig reich. Und dann, ich renne ja euch hinterher, dass ich mal Gast sein darf.
Oh,
ja.
das sind harte
jetzt,
Worte.
Jetzt, wo die Corona-Krise
da. Tatsächlich versuchen wir das jetzt schon seit 2 Jahren oder anderthalb Jahren auf die Beine zu bekommen.
Aber wir müssen wirklich sagen, ich muss dir zur Hilfe eilen, Peter. Du hast natürlich recht, du hast wirklich sehr wohlwollend immer über uns geredet und hast auch immer versucht. Aber wir sind halt einfach zwei verpeilte Typen, die, und dann das Geilste war ja, als wir mal essen gehen wollten, ne? Das können wir ja vielleicht gleich mal erzählen. Das ist auch eine gute Geschichte. Aber du hast schon recht. Du bist uns auf jeden Fall immer, du hast immer gesagt, ja klar, machen wir, sagt einfach nur wann. Und ehrlich gesagt, haben wir dann, glaube ich, einfach nicht so oft nachgefragt. Weil wir gedacht haben, ja, das machen wir mal irgendwann, dann gehen wir gemeinsam essen. Und da sich das mit dem Essen gehen ja jetzt eh erledigt hat, haben wir gesagt, naja, komm, jetzt können wir es auch machen und uns einfach hier im Skype treffen. Da hast du uns ja gerade erstmal schon gesagt, dass es falsch ist, ne?
Ich habe einfach nur Verbesserungsvorschläge einfach mal reingeworfen, auf eure Nachfrage hin allerdings, nicht von mir aus einfach. Ja, ich habe gesagt, Discord oder Teamspeak sind auch coole Programme, ja, aber Skype ist auch ein geiles Programm. Aber ich freue mich wirklich, dass es jetzt geklappt hat. Bin ja ein Freund von eurem Podcast, höre ihn selber sehr gerne, weil ich einerseits Interesse an der Gastroszene habe, jetzt nicht im Sinne von da arbeiten, sondern vor allen Dingen dahin gehen, um zu essen, aber auch mit dem, was dahinter steht, weil ich das super interessant finde, seit einiger Zeit halt auch was höhere Küche angeht, und es gab das so vorher in der Form nicht, dass, ich sag jetzt mal, Köche so aus dem Nähkästchen geplaudert haben, und das fand ich super sympathisch, super cool, und es ist mir auch eine Ehre, dass ich jetzt hier dabei sein darf. Dankeschön.
Weil du bist ja ein Monster, ne? Ja. Du kannst ja mal kurz erklären für unsere Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen, du bist ja einfach ein Typ, der bei YouTube mehrere Kanäle bedient, die man so mit uns vielleicht nicht unbedingt verbinden würde. Aber ich bin ja auch Pro-Gamer, das wissen wenige Leute. Und erklär doch mal ein bisschen, was du so machst, neben einem riesengroßen Podcast, den du natürlich noch hast, auf deinem YouTube-Kanal.
Jo, wir haben seit 2011 einen YouTube-Kanal, der heißt Pete's Meat, und da machen wir vor allen Dingen Gaming-Content, haben wir früher vor allen Dingen ausschließlich Gaming-Content gemacht, wir haben uns da ein bisschen geöffnet, wir haben mittlerweile mehrere YouTube-Kanäle, auch einen React-Kanal auf Pete's Meat TV und einen Best-of-Kanal, Best of Pete's Meat, wir haben einen Twitch-Kanal, wir sind nicht multimedial, weil wir sind eigentlich nur im Internet unterwegs, aber wir sind vor allen Dingen im Internet auf allen Plattformen vertreten, die es so gibt, Und das funktioniert auch einigermaßen gut. Wusstet ihr eigentlich, dass eines unserer erfolgreichsten Formate ein Kochformat ist?
Ja, das wussten wir. Das wussten
wir. Ja. Ja, okay, ja. Wusstet ihr tatsächlich. Ihr habt euch auch noch vorbereitet.
Ich habe eine kurze Rap-Line gerade freestyled in meinem Kopf und die heißt, pass auf, Peter bespielt mehrere Kanäle wie ein venezianischer Gondoliere. Wie findet ihr die?
Also stark.
Weißt du, weil man ja durch die Kanäle fährt und in diesen wird ja Musik gemacht. Finde ich krass.
Wird schwächer.
Ich gebe dir eine 7 von 10. Also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht übertrieben gut. Also
verstehe ich nicht.
Ist okay. Ich mega. Was ist erfolgreicher? Krass. Pete's Meat kocht oder Aus Hui macht Pfui?
Also Pete's Meat kocht hat in Anführungszeichen den Nachteil, dass es wöchentlich kommt. Das heißt, Aus Hui macht Pfui hatten wir viel seltener. Aber lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, Pete's Meat kocht ist trotzdem durchschnittlich erfolgreicher. Ja, also das ist schon wirklich ein absolutes Erfolgsformat von uns, wo wir jede Woche hingehen und wir sind 5 Leute, jeder von uns bekommt das gleiche Rezept. Jeder von uns geht in seine eigene Küche bei sich zu Hause, stellt die Kamera auf, kocht dieses Rezept und unwahrscheinlich fähige Cutter, die bei uns angestellt sind, machen dann aus diesen Videofiles ein kurzes, sehr amüsantes, vergnügsames Video.
Das finde ich unglaublich.
Was natürlich nur deswegen funktioniert, weil wir alle nicht kochen können.
Es kann keiner von euch kochen. Ja, also würdest du von dir behaupten, du kannst nicht kochen oder findest du kannst schon kochen und die anderen Jungs können einfach nicht kochen? Jetzt kannst du sagen, es hört ja niemand von denen.
Da würde mich mal ein bisschen eure Definition von ich kann kochen auch interessieren, weil ich habe beispielsweise früher, als ich zu Hause gewohnt habe, noch zur Schule gegangen bin, als ich noch was von meiner Mutter hätte lernen können, hatte ich dafür überhaupt nichts über. Also habe das gar nicht gelernt und habe dann erst, als ich irgendwann zu meiner Studentenzeit auch noch keinen Bock drauf gehabt, aber irgendwann hat sich das so entwickelt und dann habe ich so angefangen mit diesen HelloFresh-Dingern, ja, und habe da halt angefangen, dann selber mal meine Küche zu benutzen, wo man dann jeden Tag so ein neues Rezept bekommt. Habe ich dann 3 Rezepte pro Woche gehabt, Rest dann bestellt oder sowas. Und da mal langsam aber sicher was gelernt. Aber es hat unfassbar lange gedauert, wo ich halt immer nur gesagt habe, ja, okay, ich kann ein Rezept nachkochen, aber ich kann nicht kochen.
Okay.
Ja. So, nur weil man ein Rezept machen kann, also weil man quasi mal nach Zahlen in der Küche machen kann, heißt das für mich nicht, dass du kochen kannst. Wie seht ihr das?
Ja, es kommt drauf an, ob du halt, also kochen ist ja nicht gleich kochen, kommt ja auch immer aufs Abschmecken drauf an. Wenn du jetzt irgendwie einen Brokkoli in einem Wasser kochen kannst und der dann gar ist, dann ist er gekocht. Ob er dann aber schmeckt, weil du das Salzwasser genug abgeschmeckt hast, ist ja dann der Kniff dabei so. Das ist ja dieses Gefühl, das du ja eigentlich zum Kochen brauchst und da ist ja die Definition des Kochens nicht so ganz klar definiert, meiner Meinung nach.
Also ich finde, dass wenn du aus den Produkten, die du zur Verfügung hast, jeden Tag diese rumliegen bei dir in der Küche und das können ruhig auch Sachen sein, die du von HelloFresh bekommen hast oder so und vielleicht noch über hast, manchmal braucht man ja irgendwas davon nicht und dann sagst du, okay, Moment, ich habe hier noch ein paar Kartoffeln, ich habe hier noch eine Zucchini, blablabla. Und wenn du daraus es schaffst, was zu produzieren in deiner Küche, egal wie aufwendig, finde ich auch, was jemandem anderem eine Freude bereitet, also jemandem schmeckt, du kommst mit 2 Tellern ins Wohnzimmer und sagst, hier, ich hab was zu essen gemacht und jemand freut sich darüber und sagt, ach, das schmeckt ganz gut, das schmeckt lecker oder so und dann finde ich, kannst du kochen, meiner Meinung nach. Also es muss nicht immer die große Küche sein oder so. Ich finde eigentlich eher, dass du, wenn du aus den wenigen Sachen, die du hast, irgendwie was machen kannst, dann reicht es schon aus, um sagen zu können, ich kann kochen. Und wenn man sich das so aneignet, wie du das gemacht hast, erstmal nach Rezepten kochen, weil woher willst du sonst lernen, ne? Ich glaube, früher war das einfach mal so, die Leute haben Rezepte ihrer Großmutter aufgeschnappt, was eigentlich total geil ist, weil da war alles noch viel autodidaktischer, das ganze Kochen. Und man hat irgendwie so über jahrelang Rezepte in der Familie irgendwie immer weiter gekocht. Und so war irgendwie, egal wo du gegessen hast, hat es überall so ein bisschen speziell geschmeckt. Aktuell gleicht sich das ja alles ein bisschen an, weil jeder macht Zimtschnecken, die quasi irgendjemand auf so einem Blog gepostet hat und die wenigsten fragen auch ihre Omi nach einem Rezept oder so. Aber ich finde trotz alledem, wenn du es schaffst, Waren oder so, die du auf dem Markt noch gekauft hast oder im Supermarkt oder so, die liegen bei dir noch zu Hause rum, plus irgendwas von HelloFresh und irgendwas anderes, noch so ein halbes Glas Sardinen oder so, was auch immer du da hast und daraus machst du was, was schmeckt, bist du für mich ein guter Koch. ehrlich gesagt.
Finde ich beides, also finde ich gute Definitionen. Und ich glaube, da sind, also über die Jahre bin ich da an einem Punkt gekommen, wo ich von mir behaupten würde, dass ich das hinbekomme. Weißt du, dann hat man so seine Go-To-Rezepte, die man im Kopf hat, die man dann auch nicht mehr nachlesen muss, wenn man sie macht. Man hat ein Gefühl dafür, was wie funktioniert und was einem schmeckt, was generell lecker ist, Schärfe, Säure und so weiter und so fort. Und ich glaube aber, dass jeder von uns da schon die meisten von uns, die bei diesem Format mitmachen, da schon weiter ist, als einfach nur nach Rezept kochen zu können. Nur, wir versuchen natürlich immer etwas zu nehmen, was wir halt alle noch nicht gemacht haben, ja. Und nur, ich koche beispielsweise viel zu Hause so italienische Küche. Also da habe ich so meine Go-To-Rezepte, finde ich mega geil, bin ich riesen Fan von. Und viele Sachen, die gibt's ja in der im Essensbereich, habe ich noch nie gemacht in meinem Leben. Und solche Challenges versuchen wir uns dann da zu stellen. Oder dann mal zu sagen, ja, hier, Kokosnuss, mach mal auf. Also hat keiner von uns gemacht, Rezept mit Kokosmilch, hier, eine Kokosnuss, okay. Mach mal auf. Und dann filmt man sich dabei. Ja. Und das ist lustig.
Ja, so eine Kokosnuss ist auch nicht so einfach zu knacken, ne? Wer hat's mit dem Kopf geschafft von euch?
Habe ich noch nie gemacht.
mit einer Kopfnuss eine Kokosnuss geknackt. Sollte man mal probieren. Ist einfacher, als man denkt. Machen wir immer so. Wir knacken Kokosnüsse grundsätzlich mit dem Kopf. So als kleiner Tipp.
Ja, man sagt ja oft den Köchen nach, die wären nicht so schlau. Jetzt wisst ihr auch, woher das kommt. Ja, ich finde es total spannend. Also was sind so Go-To-Gerichte zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, die italienische Küche? Ich habe ja auch Go-To-Gerichte und Dennis wahrscheinlich auch. Und ich wette, die sind vom Niveau her, also ich stelle Behauptung auf, dass deine Go-To-Gerichte niveauvoller sind oder mehr Arbeit beinhalten als meine oder Dennis Go-To-Gerichte, weil ich bin zu Hause wirklich so ein 10-Minuten-Typ. Also ich gucke wirklich, dass ich in kürzester Zeit was zu essen auf den Tisch bekomme. Aber was machst du zum Beispiel? Was zauberst du jetzt so was hast du die letzten Tage gekocht?
Also mein Lieblingsgericht, was relativ schnell geht, ist Penne al Arrabbiata. Mhm. So, da habe ich irgendwann mal ein Rezept gefunden, das habe ich jetzt über Zeit nach Gefühl halt so ein bisschen geändert. Dafür muss man halt auch nicht allzu viel machen. Man schneidet Speck klein, brät den an, dann Zwiebeln und Knoblauch, packt das mit dazu, dann kommt Chili dazu und dann hier Tomaten. Ganz wichtige Frage. Was sind eure liebsten eingelegte Tomaten? Dosentomaten. Eure liebsten Dosentomaten. Ja.
Also wir müssen ja jetzt Name-Dropping machen und dafür unglaublich viel Geld verlangen. Machen wir mal Hashtag keine Werbung. Also generell alles, was wir hier droppen, wenn es nicht irgendwie angeteasert ist, ist eh einfach so frei raus. Ich nehme immer von Mutti.
Wir kriegen einfach kein Geld, das kann man einfach mal so sagen.
Mutti sind die besten Tomaten.
Ey, High Five. Siehst du mal hier.
Ja, High Five.
Mutti, ja.
Also ich kann euch gerne ein Foto schicken aus meiner Küche, irgendwie später nochmal. Und da werdet ihr sehen, ich habe auf jeden Fall ein bisschen Mutti gehabt.
Hast du auch wirklich Real Talk? Hast du auch Mutti? Ja. Siehst du mal.
Als es mit der Corona-Krise losging, kam bei mir ein großer Karton ab. Sag ich dir, wie es ist. Weil es gibt Sachen, auf die kann ich. Klopapier ist mir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes scheißegal. Aber Mutti-Dosen, nee.
Ich finde ja auch, passierte Tomaten oder Dosentomaten kannst du nie genug zu Hause haben. Genauso wie Pasta. Das ist so ein Grundnahrungsmittel. Das ist bei mir auch immer zu Hause. Ich sage euch mal was, wie es war diese Woche. Also ich meine, ich koche jetzt auch sehr viel durch die Krise. Ich habe, weil du sagst, du brauchst nur so 10 Minuten, Chris, zu Hause. Ich habe mal so ein Gericht gemacht, was ich eigentlich nie zu Hause mache. Und es ist ganz banal, so hier in der Pfalz ist ja auch ganz klassisch hier, dass du so Pfälzer Teller hast, das sind so Bratwürste, Saumagen und Leberknödel und Rieslingkraut und Kartoffelpüree und so. Oh. Jetzt war das so, ich habe Rieslingkraut gemacht und Frikadellen. Und jetzt, weißt du, wie lange ich für diese Frikadellen gebraucht habe? So, ich habe gedacht, für so ein einfaches Gericht stellst du dich jetzt eine Stunde hin, weil ich habe irgendwie noch Brot eingeweicht und dann habe ich da die Schalotten angeschwitzt und habe das dann vermischt und dann abgedreht und dann habe ich die gebraten und dann in den Ofen und da habe ich noch eine Tomatensauce nebenbei. Moment, hier verschwimmen die Gerichte ineinander. Ich habe Meatballs mit Tomatensauce gemacht. Das Rieslingkraut war woanders. Und das hat einfach Meatballs mit Tomatensauce hat einfach länger gedauert als alles andere, was ich sonst normalerweise jetzt zu Hause koche. Und jetzt, da ich die Zeit habe, ist das ja alles cool. Aber so in der Mittagspause oder so würde ich mich wahrscheinlich jetzt für Meatballs mit Tomatensauce nicht anderthalb Stunden hinstellen. Dann würde ich dann doch eher ein Stück Fisch kurz braten und schönes Gemüse dazu und einen Salat. Und zack, ist das Ding fertig, ja. Das ist nur so nebenbei, kleine Anekdote aus meinem Leben in der Corona-Krise. Hallo.
Ich brauche da echt mal Tipps von dir, Chris, weil so 10 Minuten finde ich halt krass. Vielleicht, weil ich auch unfassbar langsam bin. Aber ey,
gestern, ja.
Hau mal raus.
Du, also bei mir geht alles immer los. Ich setze einen Topf kochendes Wasser auf. Also ich setze das schon kochend auf. Dann koch das, richtig viel Salz schön rein. Dann haue ich irgendwelche Nudeln rein, die ich gerade da habe. Ne? Also kommt immer drauf an. Ich habe dummerweise falsch bestellt. Ich habe Makaroni. Ich mag überhaupt keine Makaroni. Jetzt habe ich sehr viele Makaroni. Die muss ich halt irgendwie verarbeiten. Gestern ein paar Makaroni gekocht. Und was habe ich dann gemacht? Ich habe einen Kohlrabi genommen, den ich ja extrem abfeiere. Habe den so klein also das Innere, das Weiße und musst du immer diesen ganz wichtig, den Boden der Kohlrabi, der ist bitter, den müsst ihr ganz groß, grob wegschneiden. Dann schält ihr den Kohlrabi, also die Knolle. Dann habe ich mir das so ein bisschen gewürfelt, weil ich liebe Kohlrabi. Habe mir eine Zwiebel gewürfelt. Ich habe einfach mal so angefangen. Das mache ich meistens so. Und dann war ich so, ja, heute mache ich mal irgendwie so eine grüne Pasta. Dann habe ich noch so veganes Hack zu Hause gehabt. Von der Firma Hermann war das. Kein Sponsor natürlich. Kaunschluck übrigens, Leute, immer kein Sponsor. Wir verdienen hier keinen Cent, nur dass ihr Bescheid wisst. Also, das alles angebraten, schön Salz drauf direkt, also die Kohlrabi, die Zwiebelchen und dieses Hack. Das Hack musst du richtig ordentlich anbraten, damit es ein bisschen Konsistenz bekommt. Das ist ja nur so, im Prinzip schmeckt das einfach wie ein festeres Rührei. Also das von Hack weit entfernt, aber es bringt ein bisschen Konsistenz in die Pasta. Dann habe ich da reingemacht, was war noch Grünes da? Spinat ein bisschen reingemacht, so einen ganz kleinen Schuss Sahne. Beziehungsweise eigentlich kein Schuss Sahne, sondern der Spinat war mit Blub. Dann habe ich, das war TK-Spinat. Dann habe ich TK-Erbsen dazu gemacht. Dann habe ich das bisschen mit Brühe angegossen, ein bisschen Butter rein und habe das alles schön bisschen vor sich hin köcheln lassen, ganz kurz. Dann habe ich von dem Kohlrabi die Stängel genommen, habe die ganz fein geschnitten, so wie Frühlingszwiebeln, habe die mit reingeschmissen, habe die Blätter genommen, die kannst du ja auch essen, habe die ein bisschen abgewaschen, habe die auch noch mit rein. Dann habe ich gewartet, bis meine genau, da habe ich Bärlauch mit reingeschmissen ohne Ende. Ich liebe Bärlauch einfach, so eine geile Zeit. Hab noch ein paar Walnüsse angeröstet, hab die noch klein gehackt, hab die mit reingeschmissen, hab meine Nudeln drauf, einmal durchgemischt, ordentlich Pecorino drüber und fertig war's. Und das war eine richtig gute Pasta.
Geil, muss man aufschreiben. Ah nee, warte mal, ihr arbeitet ja, Moment, da habe ich ja noch irgendwas im Kopf. Irgendwas mit Buch, oder?
Kochbuch?
Ja, die Situation mit dem Kochbuch hat sich zu einer ganz schön langen Situation entwickelt. Der Status ist noch, wir rufen dich nochmal an, Peter, wenn es konkret wird.
Es ist auf jeden Fall schon länger her, aber jetzt gerade geht natürlich eh nichts.
Ja, jetzt ist gerade schwierig, aber du wärst schon gerne unser Gast in dem Kochbuch, oder? Wenn wir dich mal so lieb fragen würden, wärst du doch schon Gast, oder? Kann man schon so sagen.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super gerne.
Sehr schön. Sehr schön.
Wir kommen, also wenn du willst, kocht der Dennis oder ich, wir kochen gerne mal bei eurer Challenge mit. Das finde ich nämlich eine witzige Idee. Kamera oder irgendwas haben wir ja alle zu Hause. Und da können wir mal irgendwas mitkochen, wenn ihr was kocht.
Weil hast du das mit Dennis geil. Abgesprochen?
Nee, warum? Warum hat er das auch gesagt?
Nee, nur in deinem letzten Podcast hast du ja auch irgendwas mit Video vorgeschlagen und da war Dennis' Reaktion ja jetzt nicht so positiv drauf.
Ich bin jetzt auch diese Woche irgendwie nominiert gewesen für so eine Challenge, wo so Sterneköche mitmachen, wo sie sich zu Hause filmen und so. Ich meine, ich habe manchmal so Phasen, ja, da filme ich auch mal für eine Story Dinge und mache so wirres Zeug, aber so mich beim Kochen zu filmen, das irgendwie, keine Ahnung, ich zeige nie so gerne mein Gesicht in die Kamera und rede auch ungern irgendwie in der Kamera. Vielleicht muss ich da einfach ein bisschen offener werden und mich das trauen, aber ich bin da eher so ein bisschen schüchtern. Und ich meine, gut, ich könnte auch nur meine Hände zeigen. Auf jeden Fall habe ich das noch nicht gemacht, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Das können wir vielleicht schon mal machen, aktuell zu der Zeit.
Du, also ich fände es total interessant. Ich finde es immer, also jetzt mal ohne Scheiß, wenn du dich hinstellen würdest, Dennis, und würdest irgendwas machen, und du kannst ja dir immer so überlegen, okay, was habe ich heute da? Ich habe einen Brokkoli da oder einen Blumenkohl und wie man daraus vielleicht was macht, was einfach einfach lecker ist, aber jeder kann das irgendwie zu Hause eigentlich relativ easy nachkochen, also ohne, dass man jetzt spezielle Geräte oder Gewürze braucht, also ich koche übrigens, Thema Gewürze, ich koche fast nur mit Zucker, Salz und Pfeffer übrigens. Ich habe ganz wenig Säure noch, also ich habe verschiedene Essige und eine Limette oder so immer zu Hause, aber ich koche gerade gar nicht mit solchen verrückten Gewürzen. Also wenn du sowas in die Richtung machen würdest, ich würde es total gerne gucken. Und da ist es ja nicht wichtig, dass du da dein Gesicht reinhältst, sondern kannst dich ja einfach, wie gesagt, deine Hände filmen oder so. Holst dir so ein kleines Stativ oder keine Ahnung, da hat wahrscheinlich Peter noch bessere Tipps.
Ja, kleines Stativ klingt schon mal nach einem guten Tipp.
Okay, alles klar, super. Ich will nur nicht der nächste Quarantäne-Koch sein von den Hunderten, die das jetzt machen. Ich weiß nicht, kennt ihr das Gefühl, wenn du denkst, du hast so die Idee schon gehabt und dann siehst du irgendwie jeden Tag ploppen mehr Leute auf und dann denkst du, ja okay, jetzt habe ich es aber auch schon irgendwie verstanden, so was ihr macht und jeder macht es und dann muss ich jetzt nicht auch noch irgendwie mitmachen, wobei ich das natürlich alles cool finde. No hate.
Aber ich finde zum Beispiel, also guck mal, ganz viele Köche haben jetzt gerade das Problem, dass die jetzt gerade keine Kohle verdienen zum Beispiel und oder weniger Kohle verdienen. Und wenn du jetzt zum Beispiel was aufmachen würdest, wie zum Beispiel so eine Patreon-Seite oder so, jetzt einfach mal nur so grob gesagt, also wir haben ja Patreon hier bei Kau und Schluck, aber wenn du sagst, ey, okay, ich mache noch mal eine eigene Seite auf und jeden Tag gebe ich euch ein Video, ne? Das ist wahrscheinlich ein Haufen Arbeit, bist jeden Tag 3 Stunden beschäftigt. Aber ich glaube, dass total viele Leute das nutzen würden und würden sagen, ey, ich guck mir das an. Einfach nur, weil du kriegst, also wenn ich Koch bin, würde ich mir das angucken, weil ich mir denke, ey, da kriege ich vielleicht den einen oder anderen Tipp mit. Bisschen Expertise. Und ganz viele Leute, die Hobbyköche sind, gucken sich das auch an, weil sie sagen, ey, da kann ich vielleicht mal was aufschnappen. Das ist ein Sternekoch. Wenn ich das mache, wäre es, glaube ich, nicht so interessant. Bei mir wäre es dann vielleicht, ich würde viel mehr dumme Witze machen und so. Und dann dadurch wäre es vielleicht schon wieder ein bisschen witzig und so albern. Aber du würdest es halt, du musst gar nicht so viel auf den Entertainment-Faktor gehen, finde ich. Weil das Gute ist ja, du kannst wirklich was. Und wenn du das einfach nur zeigst, ohne viel Kram darüber irgendwie auszuschweifen, fände ich das schon super.
Ja, sowas gibt's ja aber auch. Es gibt so eine YouTube-Seite oder einen YouTube-Kanal, der heißt Chef Steps. Das sind so Amis, die machen sowas auch. Das ist vielleicht auch für euch ganz gut als Tipp. Die haben da echt extrem viele Videos und erklären auch so Sous-Vide-Garn und wie du vielleicht einen Fisch richtig auseinander nimmst, wie du ihn beizt und wirklich ganz viel interessantes Zeugs. Du kannst da aber auch noch hinter so einer Paywall mehrere Videos freiklicken. Ich hab das nicht, aber die haben schon so auf dem Kanal einiges. Und die machen das halt professionell, weißt du? Das ist halt denen ihr Job. Die verdienen damit halt auch ihr Geld. So, ich kann mich nicht 3 Stunden hinstellen neben der Arbeit und jeden Tag irgendwie ein Video mit meiner Handykamera produzieren. Das sind ja, ich meine, Peter, bei euch, das ist ja auch, ihr filmt euch da ja nicht selbst oder wahrscheinlich, okay, klar, wenn ihr hier so Let's Plays machst oder so schon, aber du hast ja gesagt, ihr habt auch Leute, die das Ganze schneiden. Das ist ja auch nochmal mehrere Stunden am Tag, die da drauf gehen, nur um den ganzen Content zu schneiden, oder?
Ja, ist absolut richtig. Also wir filmen uns schon selber. Also das haben wir uns dann doch angeeignet. Das ist jetzt auch ehrlich gesagt nicht so die hohe Qualität, die wir da haben. Aber ja, wir haben 2 Vollzeit-Cutter bei uns und die machen einen wunderbaren Job. Das ist eine echte Kunst, muss man auch sagen, aus dem Material, was wir denen da manchmal liefern, noch was Unterhaltsames zu machen. Und das machen sie ganz fantastisch. Also das kann man auch lernen, aber das ist sehr viel schwieriger als einfach, okay, da ist der Anknopf von der Kamera. Mhm. Bei uns geht's ja jetzt nicht um hohe Filmkunst mit Blocking und Beleuchtung und sowas, sondern wir stellen wirklich einfach nur eine Kamera und halten das drauf. Und so ein guter Editor, der ist echt sein Geld wert. Also das ist nicht so leicht gemacht, vor allen Dingen, weil die Konkurrenz auf YouTube echt, echt hart ist, auch im Kochsegment, wo auch echt viele Leute unterwegs sind, die das können.
Gibt's da Kanäle, die du empfehlen kannst, wo du dir vielleicht anschaust?
Es ist halt so ein bisschen immer so, es gibt ja Leute, die ihr ganz eigenes Ding fahren. Ich bin ein Riesenfan von Binging with Babish beispielsweise. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das als klassischen Kochkanal empfehlen kann, aber das ist halt jemand, der ursprünglich damit angefangen hat, Gerichte aus Serien und Filmen nachzukochen.
Ja.
Also da gibt's dann in einem Film, wurde dann halt gesagt, okay, ja, jetzt wurde irgendwas einfach nur gezeigt oder geht sogar wirklich in der Textzeile um Gericht und er kocht das nach und verbessert das dann potenziell nochmal. Super sympathisch, sehr, sehr cooler Stil. Aber es gibt ja auch sowas wie Tasty, die ja wirklich alles, was du dir im Kochenbereich vorstellen kannst, schon gemacht haben und auch machen. Also da von den kurzen Clips, wo wirklich in kürzester Zeit, die man auf Instagram da manchmal findet, gezeigt wird, wie so cool kleine Gerichte gehen, zu diesen Gegenüberstellungen von Amateurkoch versus Chefkoch, zu wirklich allem, glaube ich, was du dir vorstellen kannst. Tasty ist so eine richtige Macht, glaube ich, was Kochen angeht.
Aber warte mal, ey, ich überlege gerade die ganze Zeit, ob das der Kanal ist, den ich auch meine. Ich habe gerade mal meine Freundin angechattet. Ah, Bon Appetit heißt der, den ich meine. Und ich weiß nicht, kennt ihr den?
Also ich kenne Binge Babish, habe ich schon gesehen, ja. Und Bon Appetit kenne ich auch, ja.
Ey, und Bon Appetit finde ich richtig entertaining, weil die machen halt so Sachen wie alle Arten ein Ei zu kochen. Und dann und dann gehen die da wirklich, die schmeißen es in eine Fritteuse, sie schmeißen es in einen Backofen, in extra so komische andere Spülmaschinen, also wirklich in allem, wie du dir vorstellen kannst, dass man Ei kochen kann, kochen die das, die räuchern es und so weiter und testen es danach immer und sagen, wie sie es fanden. Das ist zum Beispiel eine Kategorie, was die haben, finde ich mega genial. Und dann sagen sie sowas zum Beispiel wie, wir machen das perfekte Brot oder so, ne? Und dann überlegen die erstmal, okay, was gibt es überhaupt für Mehl? Alles klar, dann testen die erstmal alle Mehlsorten, dann testen die alle, machen sie es mit Hefe, machen sie es mit Sauerteig und dann gehen die da richtig heftig in die Materie und das, muss ich sagen, lieb ich mir anzugucken. Ist natürlich hauptsächlich Entertaining gemeint, aber du kannst da schon auch was mitnehmen. Also ich habe mir zum Beispiel da neulich angeguckt, wie ich so ein Sauerteigbrot mache. Und habe mir da so ein paar Sachen abgeschaut. Dann habe ich mir noch bei Schwarz mit Zucker, heißt er auf Instagram, kann man ja ruhig mal nennen. Der ist super lieb und stellt da seine Rezepte frei zur Verfügung. Dann habe ich mir das so ein bisschen beides angeguckt und dann habe ich mir das so zusammengetüttelt zu Hause. Und das Ergebnis war ganz lecker. Und ich finde das irgendwie, ich glaube, für ganz viele Leute ist es auch so, ist so ein Kochformat, sich anzuschauen, auch irgendwie so Entspannung, weil es irgendwie um nichts geht, außer um Essen machen.
Deswegen gibt es wahrscheinlich auch so viele Kochshows mittlerweile, ne? Weil Leute das einfach lieben, sich das anzuschauen, klar. Es ist auch einfacher wahrscheinlich, als ein Kochbuch sich durchzulesen und dann so Step by Step irgendwie drüber nachzudenken, okay, wie meint er das jetzt genau? Sondern wenn du siehst, was er sagt, wenn der mit irgendeinem Fachbegriff um die Ecke kommt, ist es natürlich einfacher nachzuvollziehen, klar. Ich schaue mir ganz gerne von der Chefsache, wenn ihr so Sterneküche gerne verfolgt oder gerne mehr darüber erfahren wollt, gibt's ja die Chefsache. Da gibt's auch eine Folge, wo wir mal da waren. Und zwar heißt der Kanal Thomas Ruhl. Ihr müsst einfach Chefsache suchen. Und dann gibt's, glaube ich, bis 2019 oder so gibt's ganz viele, ich glaube von 2013 an ganz viele Masterclasses quasi, wo auch ein René Rezepi 2013 erklärt, warum er die beschissenste Möhre überhaupt zur besten Möhre der Welt verwandelt hat und so. Da war ich tatsächlich sogar dort 2013, als er da war. Da gibt es ganz viele Vorträge von Spitzenköchen. Das schaue ich mir auch ganz gerne an. Ist auch sau interessant. Christian Bau redet da, Joachim Wissler, Jan Hartwig und ich glaube auch so große Köche wie Massimo Bottura oder René Rezepi und aus Norwegen und Schweden und Dänemark und also von der ganzen Welt halt. Das ist echt cool, kann man sich auf jeden Fall auch anschauen, kann ich empfehlen.
Also Chefsache, sagtest
du? Ja, Chefsache, das ist ja dieses Food-Symposium, das immer in Köln oder Düsseldorf ist, das ist einmal im Jahr und da tragen dann halt die Sterneköche ihre Gerichte vor, erklären dazu was, wie sie sich weiterentwickelt haben, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist halt aber auch eigentlich nur für die Gastronomie. Da kommst du nur als Koch oder als Gastronom rein und kannst da quasi so eine Masterclass besuchen. Das ist dann, ja, ist ziemlich geil.
Ich habe mich zweimal blamiert auf der Chefsache.
Einmal war ich einmal dabei,
ja. Ach so, nee. Wo habe ich mich mit dir blamiert? Das weiß ich gar nicht
mehr. Ja, es war ein bisschen unangenehm, weil wir bei Jan Hartwig in der Masterclass gesessen haben und dann mit Richard Rauch das Interview hatten und wir mussten halt mitten in dem Vortrag aufstehen, was mir bis heute einfach noch echt unangenehm ist, dass wir da mittendrin aufgestanden sind und gegangen sind. Aber wir haben ja dann mit Richard das Interview für den Podcast geführt.
Wo du denkst, dass ich mich blamiert hätte, weil in diesen Bereichen findet Blamage für mich noch gar nicht statt.
Ich denke, ich war nicht drüber nach. Tut mir immer noch voll leid.
Ich war ja danach nochmal auf der Chefs irgendwas und oh Gott, ey, ich habe mich zweimal so blamiert. Einmal saß Roland Trettl auf der Bühne und die haben irgendwie so eine Fragerunde gemacht und jeder durfte halt Fragen stellen. Und dann habe ich halt so die Frage gestellt, beziehungsweise gemeint, ey, Kurze Frage. Oder nee, ich fange mit der anderen Sache an, wo ich mich blamiert habe, weil über die Frage, die ich jetzt stelle, können wir dann auch nochmal ganz kurz diskutieren. Bei der zweiten Sache war es nämlich so, dass so hier aus dem aus Berlin, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ist so ein Restaurant, Golvet heißt es, glaube ich. Und
Golvet, ja, war ich schon mal. Sehr gut. Ja,
und das, die haben so gekocht, ne? Und dann kannst du da halt irgendwie so einen Platz ergattern, wenn du irgendwie so ein Ticket gezogen hast, glücklicherweise. Wenn du das aber nicht gezogen hast, dann gehen die ins Publikum und sagen, will hier jemand? Und es war so eine Tribüne, die war so ein bisschen aufgebaut. Und ich dachte, ich gehe einfach schnell nach vorne, jetzt gleich, wenn die fragt, will jemand? Und dann werde ich wahrscheinlich mich hinsetzen dürfen und dieses Essen essen dürfen von diesem Sternekoch. Jo, und dann war der Moment da, ich sitze so in dritter Reihe und dann sagt sie, will jemand? Und dann war ich so, ach ja, ich würde, und stehe so auf und will so einen Schritt gehen und stolpere und falle so über zwei Reihen, so im Prinzip, so hinweg und irgendwie, und dreht fast auf die Tasche von so einer Person und fliegt so voll hin. Und dann hat der Mann mich von dieser Frau so hart gemeint, so, also, sowas habe ich ja noch nicht erlebt. Kann man da, also muss man denn da so stürmisch, und das ist ja ein Unding, und also sowas. Nur weil es hier mal was umsonst gibt, und das ist eine Frechheit, und sie haben meine Frau geschlagen, was? Und dann habe ich, ja, und dann war ich so, also zwischen, ich habe mich so geschämt, aber war auch gleichzeitig, war ich so, Digga, du übertreibst ganz schön doll, glaube ich. Also, ich bin doch nur hingefallen. Und dann habe ich gemeint, ja, ich war gierig, aber ich wollte niemanden schlagen. Ich bin einfach nur hingefallen. Es tut mir leid. Dann habe ich mich hingesetzt neben so zwei andere. Und dann hat so eine ältere Frau angefangen, so erst mit mir so zu reden. Ja, also der hat ja übertrieben, ne? Ba, 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 ba. Und ich so, ja. Und auf einmal fing die an, hat so gemeint, na, wo bist du so her? Und fing so an, mit mir zu flirten. Und dann dachte ich mir, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt flirtet mich noch die ältere Frau. Es war einfach ein unangenehm. Es war so, ich wusste nicht, wie ich da rauskomme. Hab so die ganze Zeit versucht, sowas zu sagen wie, ja, meine Freundin ist ja hier, die war gar nicht da. Ich habe irgendwie versucht, irgendwas zu erzählen. Und dann bin ich da irgendwann wieder rausgerissen worden aus diesem Gespräch, weil mein Chef ankam und er gemeint, na, alles klar. Und dann hat der Typ immer noch über mich gemeckert, und mein Chef so, was ist mit dem los? Der sagt, du hättest seine Frau geschlagen. Es war einfach nur furchtbar. Es war ganz unangenehm. Auf der Bühne hat man es auch schon mitbekommen. Und dann bin ich da irgendwann raus. Naja, und die andere Situation war, dass ich da stand und ich habe gefragt, ist es nicht ein bisschen an der Realität vorbei? Das ist jetzt auch die Frage, die ich richtig an euch, weil Roland Trettl hat gesagt, ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier aber Schluss. Das war seine Antwort. Und ist es nicht ein bisschen an der Realität vorbei, dass, wenn ich höre, dass ganz viele Sterneköche oder Sternerestaurants brauchen immer sowas wie einen Paten, jemand, der quasi sagt, okay, ich finanziere euch das, damit ihr das quasi so machen könnt. Die kommen quasi so alleine als Unternehmen, können die gar nicht bestehen, sondern sie brauchen immer eine Finanzspritze. Das hat man ja auch bei Thomas Bühner gesehen, zu dem wir essen gehen wollten. Für alle, die es nicht wissen, wir wollten da mal essen gehen, und dann hieß es irgendwann, das Restaurant gibt es nicht mehr. Denn die konnten sich nicht mehr halten. Und ich weiß natürlich, dass ganz viele 2 Sterne, 3 Sterne, auch 1 Sterne solche Finanzspritzen bekommen, und ohne die könnten die doch gar nicht überleben. Jetzt ist es aber auch so, dass es Läden gibt, die bekommen diese Finanzspritzen nicht und die versuchen trotzdem zu überleben. Aber das ist doch eigentlich total absurd, weil du bekommst ja dann in den Läden was ganz anderes geboten, wo noch Geld reingeballert wird, für weniger Geld oder das gleiche Geld wie in den Läden, die alles selbst tragen müssen. Ist doch irgendwie eine absurde Welt und auch eigentlich Wettbewerbsverzerrung. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich gemeint habe. Ich habe vielleicht ein bisschen, ich habe es nicht so auf den Punkt gebracht, glaube ich.
Du redest nicht von öffentlichen Geldern, sondern du redest schon von Investoren.
Genau, oder? Investoren, ja.
Okay. Tja, ich bin, glaube ich, zu wenig in der Branche drin, aber Dennis hat da bestimmt tolle Sachen zu erzählen.
Ja, ich verstehe das vollkommen. Das Ding ist halt, dass, Entschuldigung, dass ich auch Restaurants, die keinen Investor haben, halten können, und die halt vom Konzept her, ja klar, vielleicht haben die nicht diesen Luxus, wie jetzt ein 3-Sterne-Restaurant, das jetzt total die Finanzspritze hat oder was auch immer. Natürlich ist das alles ein bisschen mehr laid back, und das über Jahre irgendwie können die sich mal neue Möbel dazu kaufen, und das Ganze baut sich dann auf. Aber ich glaube zum Beispiel so ein Johnny Burr aus dem De Libre in Holland, der ist ja auch, glaube ich, ohne Investor da groß geworden. Ich weiß es nicht, ich glaube es nur, weil er auch, also als sagt, ja, sie sind selbstständig und die haben ja auch einfach einen Palast, und vielleicht, wenn du das wirklich gut handelst, kriegst du das irgendwie auch hin, kannst es stemmen. Ich kann nur sagen, und das haben wir auch schon oft genug gesagt, dass dass so ein Sternrestaurant einfach jetzt finanziell natürlich nicht die Highlights an Umsätzen macht, ne? Oder an Gewinn, besser gesagt. Oder worauf, das ist das, worauf du hinaus wolltest, oder?
Ja, aber guck mal, wenn doch jetzt jemand herkommt, wie zum Beispiel Tim Raue, ne? Wo Peter mich übrigens fast gezwungen hat, endlich da mal hinzugehen, und ich war da und ich liebe es, also ich habe es wirklich geliebt da, aber man muss natürlich dazu sagen, das ist, der erzählt ja, er hat einen Bentley als Küche, also quasi so, was ein Bentley kostet, weiß ich jetzt nicht, mit Autos kennt sich Peter ein bisschen besser aus.
Ja, aber so gut auch nicht, aber viel Geld.
Viel Geld, und dann überleg mal, also angenommen, diese Küche kostet ja wahrscheinlich mindestens mal 250.000 Euro. Also man hat es ja schon gesehen, was er da drin stehen hat. 250.000 Euro, die musst du erstmal, also das musst du erstmal zahlen, ne?
Wirtschaftlich. Ja, guck mal, so. Aber es gibt ja auch viele Köche, die haben einfach noch Werbeverträge und Kooperationen. Da ist ja kein Investor dahinter, sondern einfach nur auch Metro. Vielleicht Sponsorings und ja, zum Beispiel. Oder die machen halt dann noch ein Zwot-Restaurant auf und geben ihren Namen dafür her, so. Und dafür kriegen die ja dann auch nochmal Kohle. Weißt du, so entwickelt sich das alles. Das ist irgendwie so, wie wenn du als Selbstständiger oder du willst dich selbstständig machen, gehst du der Bank und sagst, hier, ich brauche die und die Kohle und würde gerne das Objekt mieten, diese Immobilie, diesen Pachtvertrag. Und dann sagen die, ja, okay, warum nimmst du nicht noch ein Hotel oder ein paar Zimmer dazu? Dann geben sie dir eher das Geld, als wenn du jetzt nur die Immobilie nimmst, weil du quasi laufendes Geld hast. Das heißt, wenn deine Zimmer belegt sind, hast du ja immer stetig Einnahmen, so wo die Bank halt dann auch safe ist mit dieser Immobilie. Und das sind halt so Dinge, die da zählen.
Okay, ich glaube, jetzt geht es gerade ein bisschen an unserem Gast vorbei, leider. Ich würde das Gespräch gerne noch vertiefen. Das machen wir mal in einer anderen Folge, weil Peter hat schon gesagt, da kann er nicht so viel zu sagen. Und wir würden gerne dich noch ein bisschen hören.
Ja, ich finde das auf jeden Fall interessant. Also beispielsweise, wenn du dir das jetzt in Osnabrück anguckst, das von dem Thomas
Bühner.
Wie hieß denn das jetzt noch?
La Vie.
Das La Vie, genau, richtig, ja. Wo ich ja Gott sei Dank auch noch mal sein konnte, bevor es geschlossen hat.
Warst du dort ohne uns? Ach so, man muss dazu sagen, wir konnten nicht hin, weil ich mir das Bein gebrochen habe. Deswegen, also wir drei wollten zusammen für die Hörerinnen und Hörer. Also Peter, Chris und ich, das war so der Plan. Das war eigentlich die erste Folge, die so hätte stattfinden sollen, dass unser Besuch im La Vie gewesen wäre, so weiter im Text. Sorry dafür.
Ja, nee, ich war aber tatsächlich da, ich glaube, bevor es euren Podcast gab sogar, also schon ein paar Jährchen her. Und dann nie wieder. Weil ich fand's ganz, also ich fand's krass, aber jetzt auch nicht so geil, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da habe ich mich dann auch immer gefragt, das ist halt schon krass, weil da sind jetzt nicht so viele Gäste. Und natürlich ist das Essen extrem teuer, aber das kann auf Dauer halt nicht funktionieren bei den Produkten und den ganzen Angestellten. Und ja, das war halt stark verbandelt dann in Osnabrück mit einer Firma. Und da, als das dann zugemacht hat, wurde natürlich super viel getratscht, dass derjenige dieser, ich weiß nicht mehr, welches Unternehmen das war, ob es jetzt ein Bauunternehmen war oder wie auch immer, auf jeden Fall kam derjenige schon in eine ziemliche Bredouille, weil der halt schlechte Jahre hatte und schon anfangen musste, Mitarbeiter zu entlassen, und das natürlich sehr nicht positiv auf Gemüt geschlagen hat, wenn er da jetzt noch so ein Drei-Sterne-Restaurant querfinanziert, während der Mitarbeiter entlassen muss. So, und dann hat er sich halt dazu entschieden zu sagen, nee, dann machen wir das mal lieber dicht. Das ist zumindest das, was in Osnabrück rumging, als ich noch da gewohnt habe. War spannend zu sehen. Also das Restaurant geht auf jeden Fall nicht ohne jemanden, der da so eine krasse Leidenschaft hat, dass er bereit ist, halt sehr viele Verluste zu machen und da immer wieder Geld reinzupumpen.
Ja.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich sowas wie Tim Raue, das muss doch am Ende schwarze Zahlen schreiben, oder? Das kann doch nicht alles Minus machen. Oder wie ist das?
Dennis, was ist deiner? Also ich glaube schon, dass der keinen Minus macht, aber bis sich sowas erstmal refinanziert hat, so eine teure Küche und so eine teure Einrichtung und die Pacht oder so, die er da bezahlen muss, natürlich jeden Monat kommt ja auch noch drauf, und die vielen Mitarbeiter. Also ich glaube, die laufenden Kosten sind schon sehr hoch, weil der hat ja wahnsinnig viele Mitarbeiter. Es sind ja nicht nur Köche. Da sitzt ja eine Frau, die kümmert sich wahrscheinlich nur darum, wenn Leute anrufen, dass sie mit denen redet, die Gäste nochmal anruft, kommt ihr heute, ne, wisst ihr Bescheid, bababababa, die sich um sowas kümmert, Reservierungen. Das ist definitiv eine Person, die das macht. Dann hat er bestimmt jede Menge Köche. Man weiß auch, dass er die wohl nicht so schlecht bezahlt. Also er hat auch noch jede Menge Service-Mitarbeiter. Er kann ja nicht drinstehen, er kocht ja nicht mit. Er kocht jetzt wahrscheinlich nicht jeden Abend richtig mit. Also wahrscheinlich guckt er, dass das Team immer so steht, dass er quasi reinkommen kann und am Pass stehen kann, aber die Mannschaft muss ja ohne ihn laufen, das ist ja völlig klar. Und ich glaube, allein die laufenden Kosten, auch wenn der Laden immer voll ist, ne, also jeden Mittag und jeden Abend, der macht ja auch noch Mittagsservice, das ist natürlich, das kommt ihm sehr zugute, da braucht er aber natürlich auch wahrscheinlich mehr Mitarbeiter. Und wenn der Laden immer voll ist, dann glaube ich, ist der schon auf einem guten Weg, aber der hat ja mal richtig viel investiert, der hat ja irgendwann mal diesen Laden eingerichtet, der hat ja sich irgendwann diese Küche da reingestellt, da ist ja richtig viel Kohle vorher investiert worden und das sagt er ja selbst, dass er das immer noch nicht bezahlt hat und wenn Leute denken, dass er im Reichtum lebt, das hat er mal irgendwo erzählt, ich weiß gar nicht, wo das ist, er meinte, das ist einfach Bullshit, weil ich zahle immer noch mein Restaurant ab und zahle meine Küche ab und zahle meine Einrichtung ab, weil das einfach so viel Geld gekostet hat und das ist einfach schweineteuer, aber das würde mich mal total interessieren, von so einem Tim Raue oder so, was der dazu sagt, ne? Aber ihr habt natürlich völlig recht, da ist natürlich ein Metro dabei oder so, die ihn halt sponsert, aber das hat ja nichts mit dem Restaurant zu tun, weil das Restaurant ist ja ein eigener Betrieb. Dass er als Privatperson von der Metro wahrscheinlich Kohle bekommt oder als Koch oder von, wenn er bei Kitchen Impossible ist, dass er da wahrscheinlich ganz ordentlich bezahlt wird für eine Gage bekommt, das ist, glaube ich, nochmal eine andere Sache. Durch diese Sicherheit wird er natürlich auch entspannt sein, aber das Restaurant muss ich ja wahrscheinlich trotzdem alleine. Das bringt ja nichts, wenn er da Privatgeld jetzt reinbuttert, meine Meinung nach. Aber ist auf jeden Fall eine interessante Sache.
Wo wir gerade da sind, Dennis, du wolltest noch was sagen.
Nee, ich wollte da nicht zu weit spekulieren. Das geht mir zu tief. Da müssten wir wirklich mal mit ihm selbst drüber reden. Das weiß ich nicht.
Aber passenderweise dazu, ich habe gerade hier neben mir liegen gehabt, dass sein Kochbuch My Way heißt, das ist so ein riesiges Kochbuch auch mit Geschichten von ihm und so. Und ich habe das Geschenk bekommen von meinen beiden Schwestern letztes Jahr zum Geburtstag, weil ich ja auch so ein Fan von seiner Küche bin. Und da war ich ganz überrascht, dass er da auch tatsächlich die Gerichte drin stehen hat oder die Rezepte zu den Gerichten, die er selber anbietet, also auch seine Signature-Gerichte. Wie seht ihr das? Ist das normal für einen Koch? Ich war da ganz überrascht. Ich bin ja nicht so drin in der ganzen Nummer.
Ich muss sagen, ich habe das Kochbuch auch, ja. Und ja. Das Ding ist ja, klar, er kann ja diese Gerichte raushauen, weil es ist ja sein Signature-Dish und was, also jeder andere Koch, der das jetzt kopiert und das ist ja wie wenn ein Sänger jetzt ein Lied covert und damit einen Hit machen würde, wüsste ja jeder, guck mal, das ist doch gar nicht dem sein Song, so auf die Art. Das ist ja dann nur geklaut. Also ich glaube, das ist ihm dann auch scheißegal, wenn er da kopiert wird. Who cares? Weißt du, das ist halt, wenn du dann als Koch einfach das komplett 1:1 kopierst und auf deine Karte setzt, dann ist doch klar, dass die anderen dich dafür auslachen. Das weiß er auch und deswegen sind da die Gerichte auch drin, meiner Meinung nach.
Naja, aber glaubt ihr, dass die Gerichte, also ich glaube ja,
dass sie funktionieren?
Nee, ich glaube schon, dass sie funktionieren, aber ich glaube, die sind dann einfach wie eine Light-Version von dem eigentlichen Gericht, ist ja klar, oder? Also ich glaube nicht, dass das genau so gekocht wird im Restaurant Tim Rau, wie es in dem Kochbuch steht, weil da einfach nochmal andere Techniken verwendet werden, andere Gerätschaften und das ist halt einfach, weißt du, wenn ich schon immer sehe, ja, da wird ein Gel gemacht und dann einfach mit dem Stabmixer durch, wo ich mir so denke, ey Leute, so funktioniert's halt nicht, so wird's nicht so geil. Das ist einfach so, du kannst mit einem Stabmixer kein Gel so geil hinbekommen, wie du es mit einem Thermomix hinbekommst, ist einfach ein Fakt. Mhm. Und und so sind halt diese Rezepte ausgelegt meistens auf Geräte, die du zu Hause hast und auf einen Stabmixer statt auf einen Thermomixer. Aber manche Sachen müssen einfach anders gemixt werden. Manche Sachen müssen, wenn du einen Kartoffel-Espuma machst, dann reicht es einfach meiner Meinung nach nicht, wenn du da einfach nur im Topf zusammenstampfst, sondern da muss das nochmal durch so ein Farsieb gestrichen werden. Dennis, kannst du mir sagen, oder? Machst du es auch so? Ja. Da muss das nochmal durch den Farsieb gestrichen werden. Und du kriegst anders aber auch einen Kartoffel-Espuma hin. Aber der wird nicht so geil wie der, den du nochmal durch Sieb streichst.
Ja, weiß ich jetzt in dem Fall tatsächlich nicht. Ich habe gerade ein Rezept aufgeschlagen. Das ist der Wasabi-Kaisergranat. Das ist auch so ein Signature-Dish von ihm. Den haben wir auch schon mal per Video nachgekocht, witzigerweise. Geil. Und da steht dann auch sowas drin, wie hier im Thermomix zu einem glatten Gel mixen. Also da wird halt schon der Thermomix vorausgesetzt.
Okay.
Und das war ein wahnsinniger Aufwand, ja. Da hast du dann wirklich, der macht ja keine Gefangenen. Da hast du, eigentlich sieht die Zutatenliste vergleichsweise übersichtlich aus. Natürlich immer noch auch super viele Zutaten. Aber ja, dann siehst du, okay, du brauchst jetzt hier halt 200 Milliliter Muschi-Soße. Ja, also heißt halt wirklich so. Und da steht einfach nur so ein Pfeil, siehe Grundrezept. Das heißt, ja, dann blättert man zum Grundrezept der Muschi-Soße und da hast du dann nochmal 20 Sachen, die du dann zusammen machen musst. Und so hast du da 1000, also das war unfassbar aufwendig. Das war richtig, richtig aufwendig.
Ist das auf eurem YouTube-Kanal zu sehen?
Ja. Oh, geil, das muss ich auch sehen. Und dann hast du diese, aber diese Muschi-Soße hast du gekocht?
Ja, haben wir dann auch gemacht. Also wir haben dann auch all die Grundrezepte wirklich durchgezogen. Und ich muss sagen, wir waren geschmacklich am Ende, Spoiler Alert, viel näher dran, als ich es am Anfang erwartet habe. Vor allen Dingen mit der Chaotentruppe. Also wir haben das jetzt nicht jeder selber gemacht, sondern dafür haben wir uns tatsächlich getroffen und in einer Küche dann mit 4 Personen dieses Rezept gekocht.
Kannst du mal sagen, wie das heißt? Das ist bei Pete's Meat kocht und dann irgendwie Tim Rauer oder wie finde ich das, wenn ich das jetzt suche bei YouTube?
Achso, warte mal. Ich glaube, es müsste reichen, Pete's Meat 2 Sterne. Wenn man Pete's Meat 2 Sterne bei YouTube oben eingibt, ist das erste Video, was einem vorgeschlagen wird.
Okay.
Hey, aber jetzt mal, wenn ihr sowas macht, ne, also das ist ja auch, Leute, ganz kurz, Investment, was Zeit angeht, schon mal zum einen. Aber das hat doch auch bestimmt sau viel Kohle gekostet, diese ganze Ware zu besorgen und Zeit, überall hinzufahren, in jeden Supermarkt. Da musst du ja zum Asiaten, da musst du zu einem guten Fischhändler wahrscheinlich. Also allein so ein Kaisergranat, wenn ihr da eine ordentliche Kalibrierung wollt, dann hat das ja richtig, das kostet das ja richtig Asche. Was kostet so ein Kaisergranat, Dennis?
Naja, du kannst nur von Kilopreisen ausgehen, also so 70 Euro das Kilo circa.
Wir haben den irgendwo online bestellt. Den teuersten, den wir online gefunden haben. Das war, weiß ich nicht mehr genau, wo es war. aber krass. Ja, wir haben was ging, haben wir online bestellt. Den Rest hat der Sepp von uns dann in Köln besorgt. Ja. War eine ganze Menge an Sachen. Vor allen Dingen viel zu viel natürlich. Wir haben ja nicht so eine große Portion gekocht. Und dann hast du da, hier brauchst du halt Agar-Agar für eine der Soßen. Und da brauchst du dann 5 Gramm Agar-Agar. Und dann hatte Sepp da jetzt so viel Agar-Agar stehen. Wofür braucht man Agar-Agar? Ich kenne das überhaupt nicht.
Ja, aber da
du nimmst. Ja.
Da ist auch nochmal das Thema, ne? Agar-Agar. Nochmal zu dem Kochbuch. Da steht dann drin, ihr müsst Agar-Agar kaufen. Aber Agar-Agar, Leute, ich habe schon verschiedene Qualitäten von Agar-Agar gehabt und dieser Supermarkt-Agar-Agar ist zum Beispiel nicht so gut wie der Sosa-Agar-Agar, den wahrscheinlich alle Leute benutzen, Dennis, oder ist so?
Sosa oder Texturas, ja. Wenn du diesen Supermarkt-Agar-Agar nimmst, der hat halt so einen Eigengeschmack, der relativ dominant ist. Das stimmt schon, ja. Da gibt's definitiv große Unterschiede,
das
ja.
Das ist so krass, ey. Das musst du alles wissen, ne? Mhm. Und das ist halt in so einem Kochbuch auch schwierig unterzubringen. Also dann wirklich die Gerichte, dass sie genau so schmecken. Aber ey, Leute, deswegen ist es eines der besten Restaurants der Welt. Und aber dass man da wenigstens, wie du sagst, nah hinkommt oder zumindest, dass man das Gefühl hat am Ende von dieser ganzen, von diesem Gericht, was ja, also dafür reisen ja Leute, das muss man ja mal überlegen. Also das Gericht, was du gesagt hast, der Wasabi-Kaisergranat, das ist ja das ist ja weltberühmt. Dafür fliegen Leute nach Deutschland oder flogen, aktuell geht's ja nicht mehr, nur um dieses Gericht zu essen. Und wenn du das zu Hause irgendwie so kochen kannst, dass du sagst, ey, ich bin zufrieden damit und es erinnert mich daran, mega geil. Also ich habe den ja auch gegessen bei ihm im Restaurant, Bombe.
Ja, ja. Kann ich so unterschreiben, sensationelles Gericht. Ich habe es auch schon 2-mal gegessen. Sind Riesenfans. Bist du schon mal extra irgendwo anders hingeflogen, in ein anderes Land, um essen zu gehen, Peter?
Nee, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. Also die Restaurantbesuche, da tut's einem ja sowieso schon immer ein bisschen weh, weil die ja jetzt nicht gerade günstig sind. Aber jetzt irgendwo extra dahin fliegen, das ist dann doch ein bisschen zu viel des Guten. Aber was ich halt gucke, ist, wenn ich jetzt beruflich irgendwo hin muss, so keine Ahnung, letztes Jahr L.A. war ich, da habe ich halt vorher schon geguckt, was gibt es da? Versucht mich einzulesen in die Gastro-Szene. Was gibt's da? Also jetzt nicht einfach, da gab's noch keinen Guide Michelin in L.A. Der wurde dann kurz danach veröffentlicht. Und halt so ein bisschen Blogs gelesen und so, um da halt irgendwas herauszufinden, was cool ist, wo man dann hingehen kann, was man vielleicht hier in Deutschland nirgendwo bekommt. Da habe ich auch was richtig Geiles gefunden gehabt. Das war ein fantastisches, das war so ein Tasting-Menü mit so über 25 Gängen. Richtig, richtig geil. Jeder einzelne hat davon einfach nur himmlisch geschmeckt. Und ich glaube, die haben dann, als der Guide rausgekommen ist, auch 2 Sterne gekriegt. Aber als ich da war, hatten sie noch keinen. War sehr, 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 sehr geil.
Oh, wie heißt
der? Ich hab den Namen vergessen. Oh! Ja, warte, Somni, S-O-M-N-I.
Ich hab's auf jeden Fall schon mal gehört, den Namen, ja. Somni, sagt mir was, ja. Ja. Ich habe jetzt aber auch kein Bild vor Augen tatsächlich. Aber das ist doch schön, dass du das dann mit deinen Reisen auch verbinden kannst. Gut, ich bin tatsächlich schon mal extra nach Barcelona geflogen, eine Woche nur um essen zu gehen.
Ich hab's verfolgt, und, Alter. Ja, ich war richtig neidisch. Das war so geil. Irgendwann muss ich da auch mal sowas. Das war so awesome, was du da alles erlebt hast. Richtig cool.
Das war schon eine der spektakulärsten Fresstouren, die ich gemacht habe. Ja, das war schon richtig heftig. Aber da musst du halt auch so ein paar Monate vorher planen und reservieren, wenn du in diese Restaurants willst. Da kannst du nicht einfach hinfliegen und dann sagen, ja, ich gehe da heute Abend mal hin. Da musst du schon mit 2 Monate vorher mindestens irgendwie reserviert haben und das koordinieren. Beziehungsweise ich hatte bei einem Restaurant das Glück, da hatte ich dann noch gesagt, ey, ich bin in Barcelona, schreibt mich auf die Gäste-Warteliste und meldet euch halt. Und dann haben die sich tatsächlich noch an einem Tag gemeldet und haben gesagt, ja, ey, wenn du vorbeikommen willst, wir haben dann jetzt doch heute Mittag noch einen Platz. So.
Wo war das?
Hat es Gott sei Dank auch im Disfrutar.
Ah, ja.
2 Sterne, das waren die Küchenchefs vom Ferrar Adria aus dem El Bui.
Ach ey, genau. Wirklich, ich war einfach nur, ich war ja auch in Barcelona und ich wollte auch so ein bisschen essen gehen. Tickets hatte zu, weil ich habe einfach die falsche Jahreszeit mir rausgewählt zum Urlaub machen, und zwar Anfang Januar, und da war alles zu, bis auf das ABAC, und in dem warst du, glaube ich, auch, Dennis, ne?
Ja.
Drei Sterne.
Ja,
genau. Und ich habe mich so gefreut, hatte die Reservierung, und dann waren wir in Lyon, da waren wir auch in einem sehr, sehr guten Restaurant essen, und dann habe ich mir da eine Lebensmittelvergiftung geholt und musste im ABAC absagen. Da hätte ich fast, ey, Leute,
Alter.
Da war ich so wütend, ey, das könnt ihr euch nicht vorstellen.
Oh mein Gott.
Das war richtig, richtig übel, ja. Ey, aber Peter, erzähl doch mal, vielleicht hast du ja sowas wie eine Rangliste, oder wo du sagst, ey, da war ich mal essen, das war wirklich das, wo man vielleicht auch hingehen kann, also jetzt nichts in L.A., sondern vielleicht irgendwas im Umkreis von 500 Kilometern oder so, wo du sagst, ey, da war ich essen und das war wirklich für mich mindblowing.
Das, also mindblowing war für mich tatsächlich Tim Rauer vor allen Dingen. Wir haben jetzt hier in Berlin, ich bin ja letztes Jahr nach Berlin gezogen, und ich liebe Berlin, die Gastroszene ist ja krass. Also hier, es gibt so viele fantastische Restaurants, ist unglaublich. Ich möchte da eins ganz besonders empfehlen. Das hat jetzt keinen Stern oder sowas, das ist auch gar nicht darauf ausgelegt, hat aber fantastisches Essen, ist mein persönliches Lieblingsrestaurant, es heißt Katz Orange. Mhm. Ist noch nicht so alt, ist in einem wunderschönen Innenhof, und die haben so ein bisschen das Konzept, dass sie Portionen in die Mitte stellen und dann, ne, so shared, das ist ja mittlerweile auch sehr beliebt, und ja. Da haben die sich vor allen Dingen, was so deren Spezialität ist, so slow-cooked meat vor allen Dingen, also deren Hauptgericht ist so ein ganz langsam gegartes Duroc-Schwein. Und die haben großartige Vorspeisen, die auch immer mal wieder wechseln, wo dann eine gute Ceviche, wo du dann immer so ein bisschen was probieren kannst, und der Service ist einfach großartig. Ich habe mich richtig verliebt in dieses Restaurant. Da gehe ich mit Abstand am liebsten hin. Da, wenn du dann dieses Gefühl hast, dass dich irgendwann aber auch so die Kellner kennen und die wissen, was man trinken, dann verstärkt sich dieses Gefühl natürlich direkt so viel mehr. Das hat da auch direkt recht schnell funktioniert, muss ich sagen. Und das ist wirklich eins, wenn ihr mal in Berlin seid, da kann man sehr gut hin. Ist auch immer gut ausgelastet. Also best case, man weiß es ein paar Tage vorher, vor allen Dingen, wenn man am Wochenende hin möchte.
Mhm.
Aber das finde ich wirklich ganz toll. Da gehe ich auch dann immer, wenn mich jemand besucht, hin, der noch nie in Berlin war.
Ist es, muss man da so ein bisschen Schwellenangst haben, oder ist es da relativ entspannt drin? Wie kann ich da reingehen?
Voll entspannt, ist scheißegal. Also, das ist, wie gesagt, jetzt hier nichts fancy oder sowas. Das Essen ist großartig, die Getränke sind großartig, machen super Cocktails und sowas, aber ist jetzt hier. Ich glaube, in Berlin kannst du kein Restaurant öffnen, wo du fancy rein musst, außer das heißt Adlon vielleicht.
Ey, ich war in Berlin, wir waren 2 Tage da, und wir waren an einem Tag waren wir ja im bei Tim Rauer, am nächsten Tag waren wir im Horvat, und bei Tim Rauer hatte ich einfach so ein Patagonia-T-Shirt an, das war mir einfach egal, und es war auch allen anderen egal, und das habe ich so genossen. Es muss wirklich sagen, es hat was sehr Metropolisches da drin. Also da saßen Asiaten, da saßen, ich habe gemerkt, okay, hier sind wirklich gerade super viele Leute, die, glaube ich, nicht aus Berlin kommen, und alle hatten so ihre eigene Art, sich zu kleiden, und aber niemand, also ein paar waren auch total schick im Anzug mit Einstecktuch, aber ganz viele Leute waren eben auch nicht schick, und ich hatte nichts Schickes dabei. Und das war völlig egal. Also es hat überhaupt keinen gejuckt und genauso dann auch im Horvath am nächsten Tag. Und das fand ich schon super. Ey, ich finde, gerade in Berlin gibt es so viele geile Läden, deswegen ich beneide dich so, die so unter einem Stern sind, weil sie so verschiedene Sachen, glaube ich, einfach nicht erfüllen, aber so geil kochen. Und ey, das sind, finde ich, gerade die interessantesten Restaurants. Es gibt auch das Mrs. Robinson, in dem war ich jetzt schon zweimal. Das, glaube ich, schlägt auch so ein bisschen in die Richtung. Da habe ich einmal sehr, 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 sehr gut gegessen und einmal habe ich dort sehr gut gegessen oder gut gegessen. Ich muss wirklich sagen, ist ein tolles Restaurant, gibt ganz wenig Auswahl, haben sehr gute Weine, auch ein richtig lieber Service und dieses Gefühl, was du erzählt hast, das kenne ich so gut, wenn du das Gefühl hast, der Kellner und du, da ist jetzt schon eine Verbindung, irgendwie man kennt sich und das ist ja auch so, du schätzt ihn ja total für seine Expertise und er schätzt dich auch dafür, dass manchmal entsteht sowas Cooles, dass er irgendwie so das Gefühl hat, oh, er kann dir irgendwie was Geiles zeigen und du freust dich darüber und dann entsteht, finde ich, manchmal so eine geile Situation und das liebe ich total, also kann ich total nachvollziehen. Mega.
Ja, Horvath hatte ich leider nicht so eine gute Erfahrung, muss ich. Also das Essen war sehr, sehr gut, aber ich war da mit Freunden aus der Schweiz und noch Freunden von hier. Wir waren eine Sechsertruppe und der Service hat es irgendwie nicht hingekriegt. Also da haben wir dann auch immer nur beim Wein so Probierschlücke bekommen und dann wurde nicht nachgefüllt und solche Geschichten. Also der Abend war leider nicht so gut, muss ich sagen.
Ja, das ist schade. Hast du da was gesagt danach? Wie haben die reagiert? Oder wie gehst du mit sowas um, wenn du in einem Restaurant bist und nicht so zufrieden bist?
Ja, also es ist unangenehm natürlich. Ich mag sowas überhaupt nicht. Aber ja, wir haben es auf jeden Fall dann angemerkt. Immer mal wieder auch währenddessen so, hey, hier fehlt doch noch was oder sowas. Ja. Ja, war auch mega unangenehm. Aber ich weiß halt auch nicht, wie sehr es weitergegeben wurde. Ich habe es halt der Servicekraft gesagt, die nicht so einen guten Job an dem Abend gemacht hat. Und weiß ich jetzt natürlich nicht, wo das ankommt.
Ja, und wie gehst du generell, wenn du jetzt in einem Restaurant bist und nach was entscheidest du da, wenn dir was nicht passt oder so? Also ich habe zum Beispiel oft die Situation, ja, das Essen fand ich jetzt nicht so gut, aber der Service war zum Beispiel total super und dann gehe ich irgendwie trotzdem zufrieden raus und aber ob das Essen, also in so einem Zwei-Sterne-Restaurant ist es ja irgendwie immer gut, aber manchmal halt so Geschmackssache gut, also dass man manchmal was bekommt. Ich hatte das zum Beispiel in Barcelona, waren wir noch in so einem Ein-Sterne-Restaurant, übrigens auch eins von Albert Adria, so ein mexikanisches, und da habe ich Sachen gegessen zum Teil, die fand ich ekelhaft. Also da habe ich einen Löffel probiert und war so, ist das eklig. Also das war wirklich too much von allem und war einfach nur doll und teilweise war ich so, nee, das finde ich jetzt nicht mehr lecker. Man muss natürlich auch dazu sagen, du trägst so einen Grundekel in dir, wenn du vor 4 Tagen Lebensmittelvergiftung hattest. und da hatten wir uns dann trotzdem noch reingezwängt und haben gesagt, komm, wir machen das jetzt und dann ist der Kellner kam so und hat gemeint so, uns würde es immer interessieren, wie ihr das findet. Also wir geben euch auch so 2, 3 Sachen, die nicht in unserem Menü sind, weil wir die gerade ausprobieren und sagt uns bitte ehrlich, wie ihr die findet. So, also ganz ehrlich, schonungslos. Und dann hab ich zu ihm gesagt, ey, ich sag dir, wie es ist. Ich find's richtig eklig. Hab ich gesagt, es ist irgendwie, als würde mein Körper das abstoßen. Ich weiß nicht, ist es irgendwie, hat's was damit zu tun, dass ich jetzt vor
kurzem... wie du dann aber auch noch rausholst, ja. Alter. Weißt du, so anstatt, dass du einfach sagst, ja, okay, war jetzt nicht so ganz meins. Dann so, ich fand's eklig. Es kommt mir so vor, als würde es meinen Körper abstoßen wollen. So richtig, so ein bisschen Gentleman kann man ja auch bleiben.
So eine giftige Blume, eine giftige Blume, wenn du die in den Mund nimmst, das hat ja die Natur ganz schlau gemacht, dann schmeckt die meistens bitter oder so. Ne? Also du merkst sofort, das sind sehr dolle Bitterstoffe, das sollst du nicht essen, deswegen spuckst du es wieder aus. Das hat sich auch so angefühlt, als wäre das Gift und mein Körper sagt quasi, auf gar keinen Fall runterschlucken. Und das war eine ganz weirde Erfahrung. 2, 3 andere Sachen waren sehr, sehr gut. Aber ich weiß dann auch immer nie, wie ich sowas sagen soll. Und ich bin auch manchmal unsicher in solchen Restaurants, weil ich gehe zwar schon regelmäßig gut essen, aber ich bin jetzt auch kein Sternefresser, der jede Woche einmal in so einem Laden hockt. Und dann frage ich mich manchmal, gehört es jetzt dazu? Wird man hier einfach so behandelt? Oder ist der jetzt einfach sehr unfreundlich? Solche Situationen hatte ich schon ein paar Mal.
Peter, ich habe mal noch eine andere Frage, um abzuschweifen, beziehungsweise gar nicht so sehr abzuschweifen, sondern weil du bist ja extrem in dem Thema drin. Videospiele und Essen, gibt's was? Gibt's? Also ich kann dir sagen, bei Super Mario Odyssey sind 2, 3 Levels, die haben was mit Essen zu tun, die finde ich super sweet. Da gibt es natürlich noch dieses Overcooked, das nichts mit Essen zu tun hat, groß, außer dass du dich koordinieren musst und das ein lustiges Partyspiel ist. Es gibt, ich glaube, das hast du gemacht, das habe ich gesehen, da gibt es so eine VR. Nee, ist es VR? Ja. Nee, ist nur für
einen. Nee, es ist nicht VR, Cooking Simulator meinst du?
Ja, genau, das ist aber nur für einen Rechner, ne? Das gibt es nicht für die Konsole. Das kommt schon relativ nah dran, zumindest was so rezeptemäßig und nicht verbrennen lassen und anrichten ist. Kann das sein? Ich habe mir das mal angeschaut bei dir. Das sah zumindest von all dem, was ich bis jetzt gesehen habe, am nächsten zur Realität dran.
Ja, also bisher finde ich noch niemand so wirklich hinbekommen, das jetzt spielerisch nah am echten Kochen dran zu lassen, sondern auch der Cooking Simulator ist halt eher Spaß als alles andere, weißt du, da wirfst du halt mit den Fischen durch die Gegend, machst irgendwelche Mausbewegungen, um das zu salzen und das, also ist lustig, aber ja, ich weiß jetzt nicht, halt mit Kochen finde ich nicht so viel zu tun. Ich finde es aber auch super schwierig, sowas irgendwie geil spielerisch darzustellen. Ich verstehe also, wo das herkommt. Es gibt aber einige Spiele, die Kochen beziehungsweise Essen sehr, sehr feiern. Das ist so Final Fantasy 15 kommt da beispielsweise in den Sinn, das ist ein Spiel, wo die Entwickler extrem viel Zeit, die hunderten Gerichte, die es in dem Spiel gibt, investiert haben, um diese Gerichte möglichst schmackhaft und hochauflösend darzustellen. Okay. Ja, also du kannst da halt dann Gerichte bestellen und also im Restaurant, die kriegst du dann halt auch, die kochst du nicht selber. Aber die sehen so lebensecht und geil aus.
Da fällt mir auch gerade Monster Hunter World zu ein.
Ja,
kennst stimmt, du diese Katze, die dann immer diese, die dann immer dieses Hähnchen und so isst? Das sieht auch relativ geil aus.
Ich habe das Gefühl, dass asiatische Entwickler da häufiger ein bisschen mehr Wert drauf legen, weil, keine Ahnung warum, aber die lieben es irgendwie. Und dann wird man immer sehr hungrig beim Spielen.
Ja. Zelda ist auch noch so ein Beispiel, ne?
Ja, da kocht man auch, da wirft man halt die Zutaten so ein bisschen in den Topf und dann kommt was dabei raus.
Ja, oder es kann auch schief gehen. Du siehst, ich bin Pro-Game, ich bin drin in der Materie.
Du hast im Vorgespräch gesagt, du bist über Level 80 bei Modern Warfare.
Ja. Ja, gut, ich bin ja auch unter Quarantäne gerade, ne? Das muss man dazu sagen. Aber
ja. da ganz witzig, weil ich zock das auch aktuell und man kann ja auch Crossplay spielen und sogar quatschen.
Ja.
Also theoretisch kannst du da mit Leuten zusammen spielen, die auch am PC zocken und auch mit denen labern. Das hat mich total geflasht. Das hätte man vor 15 Jahren im Videospielbereich auch nicht gedacht.
Das stimmt, immer, das geht mittlerweile.
Ja, Nintendo versus PlayStation und so. Naja, Xbox, PlayStation, PC können alle miteinander und gegeneinander spielen und labern dabei. Mega gut.
Ja. Chris, findest du auch, oder?
Ja, ja, super. Also ich habe jetzt überlegt, mir das Mario Kart mal zu zocken mit Freunden über die ich mag ja die Switch und ich bin hier überhaupt kein Zocker, aber Mario Kart spiele ich manchmal und oh Gott, das ist peinlich. Ey, nee, ich will es nicht sagen, aber ich sag's ganz leise. Ab und zu mal FIFA.
Ich weiß nicht, wieso das peinlich ist. FIFA ist ein sehr, sehr beliebtes Spiel, eines der beliebtesten
Spiele. Genau, du sagst es, es ist ein sehr beliebtes Spiel. Aber ich weiß auch, dass die meisten meiner Freunde, die ja zockaffin sind, immer wenn ich sage FIFA, rollen die mit den Augen und sagen, ja, FIFA halt. Das ist so, ich weiß auch nicht warum. Ja. Das ist einfach, ich fühle mich immer wieder dumme. Aber das verstehe ich auch. Also ich habe einfach nicht so eine Affinität leider zu so Games entwickelt. Und das ärgert mich jetzt gerade in der Quarantäne sehr, weil das ist doch die perfekte Situation, um endlich zu sagen, ey, jetzt wird mal gezockt.
Das Ding ist, ich denke mir das auch, nur habe ich keine Freunde, die mit mir spielen. Und dann bin ich immer, also ich habe schon Freunde.
Charakterliches Problem.
Das liegt tatsächlich wahrscheinlich an meiner Person. Darüber müsste ich mir mal Gedanken machen. Deswegen, die haben halt keine Konsole, darauf wollte ich hinaus. Und jetzt haben wir uns gestern, ich werde diese Woche noch anfangen, wieder mal zu pokern online. Und zwar in einer geschlossenen Runde. Das kannst du, glaube ich, auch ziemlich gut machen. Das habe ich früher sehr oft gemacht, online gepokert. Und auch zu der Zeit, als ich auf Mallorca gelebt habe, im Real Life. Und das kommt jetzt einfach nach 10 Jahren mal wieder zurück. Ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf. Also jetzt nicht um Echtgeld so, auch Glücksspiel kann süchtig machen. Also hier Vorsicht. Aber da habe ich jetzt Bock drauf, mit den Jungs ein bisschen zu quatschen und zu pokern.
Mhm. Ich habe überhaupt, kann ich auch nicht. Also es ist bei mir ganz, ganz, um mich ist es übel bestellt, sage ich euch mal ganz ehrlich. Gott sei Dank bin ich nicht alleine in der Quarantäne. Wisst ihr, was ich manchmal spiele? Scribble. Kennt ihr das?
Scribble.
Das ist so montagsmalermäßig. Man trifft sich dann irgendwie.
Ja. Ach ja. Ja, 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 ja. Scribble.io.
Genau. Ayo. Und das finde ich irgendwie ganz lieb.
Wie spielst du das? Spielst du das auf dem Rechner oder auf dem Handy? Weil ich habe es auf dem Handy probiert. Das ist Katastrophe. Es ging überhaupt nicht.
Ich glaube tatsächlich, am besten ist es auf dem iPad. Aber ich habe mein iPad irgendwo liegen. Und ich habe es nicht verloren oder so. Aber es ist irgendwo, das hat mir meine Freundin geschenkt. Ich muss ein bisschen leise reden. Es liegt irgendwo. Und bin mir gerade nicht sicher.
Aber du weißt nicht, wo.
Bin mir gerade nicht ganz sicher, wo es ist, ja. Also es ist nicht ganz klar. Ist noch nicht geklärt, wo es liegt. Ich sag die ganze Zeit sowas wie, das liegt doch im Betrieb und so. Und, da glaube ich, liegt es auch. Man kann das auch über den Rechner ganz gut spielen. Also ich sitze mit meinem Laptop auf dem Schoß, sie mit ihrem Laptop auf dem Schoß, dann so, dass man sich nicht gegenseitig reingucken kann. Dann skypen wir noch mit ein paar Leuten und dann spielt man das so eine Runde. Ist irgendwie ganz nett, weil man sich abends ja irgendwie dann mit seinen Freunden trifft, ohne dass man dann immer was bereden muss, weil es hat eben nicht jeder immer dann unbedingt so viel noch zu erzählen, weil es passiert ja auch nicht so viel. Das ist ja das große Problem.
Ja, worüber? Man kann sich ja nur über Corona quasi unterhalten. Das ist halt so, wie sind die neuesten Zahlen, was steht auf Spiegel. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst.
Ja, und dieses Corona-Gespräch immer zu führen, ich finde, also ich weiß nicht, wie es Peter, wie geht's dir damit? Also zieh dich das dann auch runter oder ist es wie fühlt sich dieses ganze Ding für dich an so? Wie kommst du durch diese Corona-Krise durch? Also wie fühlt sich's für dich an? Das würde mich mal interessieren.
Ich muss kurz vorher noch einen Fun-Fact droppen, weil diese iPad-Geschichte hat mich an etwas erinnert, was ich super witzig finde. Meine Freundin verfolgt hier Bibis Beauty Palace, ja. Und die hatte auch mal, dass die halt sagte, okay, wir haben unser iPad verloren, ja. Wir haben unser iPad verloren, mega blöd. Und dann irgendwie einen Monat später, ich weiß, es nagelt mich nicht drauf fest, ich weiß nicht, wie viel später, dann die Überraschung, oh, es war in der Sofaritze. Es war einfach zwischen zwei, im Sofa, in der Couch quasi dazwischen. Also, Chris, guck da mal vielleicht nach. Vielleicht ist es da.
Mach ich.
Aber ansonsten, Corona, hatte ich ja auch schon vorhin mal kurz im Vorgespräch gesagt, Corona ist jetzt etwas, was mich persönlich nicht, also beeinträchtigt mich halt schon insofern, dass halt die ganzen Reisen abgesagt werden und so, Events, das ist natürlich super nervig, aber ich gehöre zu den Leuten, die mit Sicherheit mit Abstand am wenigsten betroffen sind, dadurch, dass ich sowieso schon seit 2011 Homeoffice mache hauptsächlich. Ja, wir haben jetzt, also meine Freundin macht jetzt auch Homeoffice, da ist jetzt in der dritten Woche. Das ist natürlich eine Umstellung, aber ist gar kein Problem. Also alles easy game. Also da alles cool.
Cool.
Ich hoffe bei euch auch.
Ey, bei mir ist mega, also ich kann mich überhaupt nicht beschweren. So, das ist echt entspannt. Ich bin ja hier auch mit meiner Freundin und sie macht auch Homeoffice. Sie macht Musik und ist immer in so einem Raum und singt. Ich hoffe, man hört es nicht auf der Aufnahme. Manchmal ist es ein bisschen laut und musste halt ihre Sachen auch einfach abarbeiten. Und da geht die dann morgens immer rein. In der Zeit zeichne ich Podcasts auf oder räume die Küche auf oder manchmal mache ich auch gar nichts. Und dann jeden Abend nehmen wir noch einen gemeinsamen Podcast auf, wir machen so einen täglichen Podcast. Und das ist eigentlich super entspannt. Und dadurch, dass man sich auch so Aufgaben geschaffen hat, also wie ich jetzt mit ihr, dass wir gesagt haben, wir machen jeden Tag einen Podcast und so, was ich ja überhaupt nicht verstehen kann, ist ja ganz viele Leute sagen, ihnen ist so langweilig. Und ich denke mir, ey, mir ist alles aber nicht langweilig. Ich bin froh, wenn ich abends um 11 alles erledigt habe und dann lege ich mich hin, glotz noch 3 Stunden Tiger King oder so und dann lege ich mich ins Bett. Ja.
Ja, mir geht es aber auch so. Also mir ist auch nicht langweilig. Also wir haben ja auch ein kleines Baby zu Hause. Das heißt, damit haben wir auf jeden Fall sehr viel Beschäftigung und es ist auch schön zu sehen, wie sie aufwächst und man kann sich sehr gut mit ihr beschäftigen und es gibt echt genug zu tun. Ich meine, mir kribbeln die Finger und so, ich habe irgendwie auch Bock zu kochen und ich will auch, dass das weitergeht und ich versuche aber mich so wenig wie möglich damit zu beschäftigen und mich irgendwie da jetzt runterziehen zu lassen von der Situation, weil ich kann eh nichts dran ändern aktuell. Ich muss die Füße stillhalten und es kommt dann, wie es kommt und ich schaue da nur positiv in die Zukunft und versuche jetzt halt auch einfach Distanz zu wahren, flatten the curve, wie man so schön sagt, und jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken. Und von daher muss man jetzt einfach abwarten und geht rum, hoffe ich doch.
Also ich glaube, wenn mit Baby ist bei dir sowieso erstmal vorbei mit Langeweile.
Also. Ja, eben, sage ich. Also es ist echt immer genug.
Ich hatte noch mal mich würde noch eine Sache interessieren, weil ich habe tatsächlich angefangen, das mit dem Messer einigermaßen vernünftig zu schneiden, weil die Kralle, ja, die klassische Kralle, die man bestimmt in der Kochausbildung super früh lernt, ja. Das habe ich gelernt über ein YouTube-Video von Jacques Pépin. Jacques Pépin, ein französischer Koch, der, keine Ahnung, sehr viel im Fernsehen gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt oder eure Zuhörerinnen und Zuhörer, aber ich bin dann, nachdem ich dieses Video gesehen habe, wie man richtig schneidet, bei ihm voll hängen geblieben. Und der ist super alt. Die Videos, die er macht, sind alle aus Fernsehsendungen, super alt, alles schon. Aber der macht das mit so einem, bringt da so viel Herz einfach rein. Ich finde das mega geil und wollte das nochmal kurz empfehlen, weil ich habe dann das richtig gesuchtet und mir alle Videos von ihm angeguckt. Jacques Pépin.
Super. Und jetzt kannst du auch richtig schneiden. Hast du die Kralle drauf, Peter?
Ja, ich glaube, also ich habe die Kralle einigermaßen drauf. Ich habe nur das Gefühl, dass ich das mit dem Messerschärfen noch nicht so ganz drauf habe.
Ich mache jetzt auch noch einen Tipp. Peter hat gerade einen Tipp gedroppt. Ich droppe jetzt auch noch einen Tipp. Und zwar gibt es einen Koch aus Wien, der heißt Paul Iwitsch. Und den findet ihr unter Paul-Iwitsch, also I-V-I-C, auf Instagram. Und das ist wirklich interessant, was er macht, weil der kocht jeden Tag. Der macht diese 12, 13, 14, manchmal Minuten Instagram-Videos. Und das ist total entspannt. Du guckst ihm einfach zu und musst du gar nicht nachkochen, aber kannst du dir irgendwie so ein bisschen angucken. Das finde ich irgendwie, entspannt mich einfach. Mag ich ganz gerne. Hast du auch noch einen Tipp, Dennis?
Mein Tipp ist, Anders Husa heißt der Mensch. Das hieß früher Anders Husa Food Stories oder so. Jetzt hat er irgendwie eine Freundin, mit der er das zusammen macht. Kleinen Moment, ich muss mal schauen, nicht, dass ich was Falsches sage. Auf jeden Fall macht er ganz geile, ich sag mal, der macht die Benchmark von so Restaurant-Videos, wenn er, reden und gleichzeitig bei YouTube suchen ist schwierig.
Ey, ich bin gerade schon auf seinem Instagram-Profil und ey, Leute, da gibt's ein
Anders Husa und Caitlin Orr. Oh Gott, sieht das gut genau. aus. Das ist richtig geil. Also die sind halt zum Beispiel im Franzen, die sind im Restaurant Alchemist, die sind im Noma, im Gagan und filmen das. Und das machen sie auf wirklich höchster Qualität. Es ist, sind sehr schöne Bilder und schöne Musik manchmal und das ist mein Tipp für euch. Wenn ihr jetzt Sehnsucht nach einem 12-Gänge-Menü habt, hinder.
Warum mache ich nicht seinen Job? Das frage ich mich.
Tja.
Ja, egal. Traurig.
Wie ist das eigentlich? Bei euren Restaurants, kann man da aktuell Gutscheine kaufen und wenn ja, ist das etwas, was helfen würde?
Wir haben darüber, also ich kann jetzt nur für uns sprechen, wir haben ja das freiwillig geschlossen, das Restaurant, und haben jetzt auch die Tage mal drüber gesprochen, wie wir mit diesen Gutscheinen und so umgehen mit der Situation. Wir wollen das definitiv machen, dass wir Gutscheine verkaufen. Wir haben ja auch noch einen eigenen Gin und da müssen wir mal schauen, wo sich das hin entwickelt. Aktuell machen wir das noch nicht, aber Gutscheine kaufen ist auf jeden Fall, bringt jedem Restaurant was. Also alles, was die Restaurants anbieten in eurer Umgebung, supportet es, das bringt jedem was, definitiv.
Ja, das gibt's in Berlin auch, da gibt's so eine Seite, da kann man direkt für mehrere Restaurants, also easy über PayPal und so, die da mitmachen, Gutscheine kaufen, habe ich letztens auch mal bei Social Media geteilt, ist sehr, sehr praktisch, aber das ist halt nur Berlin.
Ja.
Gut, das läuft ja jetzt weltweit, dass sich die Restaurants was überlegen müssen und gibt viel Takeaway, gibt viel Homeservice, gibt viel Gutscheinverkauf, es gibt jetzt sehr viele Restaurants, bei denen ihr Boxen bestellen könnt, die also Food-Packages anbieten mit vorgekochten Menüs und so. Also
ja, Tim Rauer hat jetzt auch hier Lieferservice, ne?
Ja, genau.
Habt ihr das mitbekommen?
Ja,
super witzig.
Genau.
Genial. Ja, also bei uns gibt's gar nichts. Wir haben erstmal zugemacht. Okay. Aber ich lieb das auch, dass es jetzt die Möglichkeit gibt, weil ich bin eh gern zu Hause und dass ich mir jetzt was aus fast allen Restaurants alles zu Hause liefern kann, ist für mich ehrlich gesagt eine ganz schön geile Situation. Das werde ich auch mal in Anspruch nehmen. Ich habe mir heute schon irgendwie, morgens kamen Zimtschnecken und so eine vegane Suppe tatsächlich die esse ich dann später und mal gucken. So, ich finde es eigentlich total, total gut. Wir haben hier so eine Seite für alle, die aus Aschaffenburg und Umgebung kommen, die heißt kleinstark.de und die sammelt quasi all diese Leute, also jeden Blumenverkäufer, wenn er sich dort anmeldet, natürlich nur jeden Barista, jedes Restaurant, jede Buchhandlung, das ist ja auch total wichtig, also total viele verstehen halt nicht, das guckt erstmal bei euch in der Region, da gibt es auch eine Buchhandlung eh Ja, ist auch so ein aussterbendes Gewerbe, hat man manchmal so das Gefühl, weil einfach ganz viele Leute sich alles über Amazon holen und jetzt ist die Möglichkeit, dort sich das auch liefern zu lassen. Das ist eigentlich super gut und ich könnte mir vorstellen, dass der Einzelhandel am Ende, wenn wir aus dieser Krise gut rauskommen, und die, die es überleben, dadurch so ein bisschen profitieren könnte, weil er dann wie sich schon so ein bisschen umstellen konnte und merkt, wie wichtig dieses Geschäft ist, dass man eben auch sich aus der Kleinstadt heraus Sachen liefern lassen kann. Und wenn wir dieses Kleinstark-Thema über diese Corona-Krise hinwegziehen, glaube ich, ist es doch super geil. Dann bestelle ich doch lieber bei der Bücherei Diekmann, Buchhandlung Diekmann oder bei meinem statt bei Amazon und statt bei Fleurop bestelle ich doch lieber bei Morgenthau Floristik hier in Aschaffenburg und so weiter. Ich glaube, da liegt eine kleine Chance drin. Aber ja, ich finde es total angenehm. Deswegen checkt das mal aus. Kleinstark, wenn ihr aus Aschaffenburg kommt. Auf jeden Fall. Ja. Und dann würde ich sagen, lieber Peter, Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast, weil also du hast ja noch was zu tun, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Leuten, die sagen, ja, also wenn ich was habe, ist es Zeit. Ich glaube, bei dir ist es nicht so ganz der Fall. Du hast viel zu tun und das hat mich wahnsinnig gefreut. Ich hätte aber noch großes, also ich habe so das Gefühl, wir haben hier irgendwie nur so alles so ein bisschen angerissen. Wir müssen das, glaube ich, nochmal irgendwann wiederholen und uns irgendwann, wenn es wieder möglich ist, wirklich mal zum Essen treffen und dann nochmal ein bisschen schnacken. Also
ich habe es wahnsinnig genossen. Also vielen lieben Dank für die Einladung und ich würde mich sehr freuen, wenn das hier alles mal vorbei ist. Ich wollte ja zum Beispiel immer unbedingt beim Dennis essen kommen. Vielleicht da, sonst, wenn ihr euch mal nach Berlin verirrt, wär großartig.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Peter. Ja. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ja. Hat Spaß gemacht. Und wir sehen uns dann später auf dem Display, ne?
In der Warzone, in Call of Duty. Ja,
genau, so sieht's aus.
Okay, ich habe kein Wort verstanden. Gut.
Ja. Das macht nichts.
Gut, dann würde ich sagen, Dankeschön, dass ihr wieder alle zugehört habt. Und denkt dran, wir haben jetzt auf Patreon alles Mögliche online. Einmal über die Schulter, das ist das Format, wo unser Sternekoch Dennis Meyer, ihr hört ihn schon die ganze Zeit, das ist der sympathische Mann, der hier die ganze Zeit spricht. Derjenige stellt sich hin und erklärt quasi Gerichte, die er schon mal in seinem Leben in seinem Restaurant gekocht hat. Finde ich mega spannend, ich habe mir die erste Folge angehört, ich war begeistert, habe sofort versucht, mir alles aufzuschreiben und so weiter. Ich erkläre, wie man ein Sauerteigbrot ansetzt. Und so wie ich gehört habe, hat der Dalen Schenger ein Format gemacht, in dem er mit seinem Vater Bratwurst macht. Also großartig. Man kann uns da unterstützen mit $3. Ich glaube mittlerweile auch mit $5 oder mit $10. Dankeschön, dass ihr das macht. Und bis bald hier im Podcast und bis bald auf Patreon. Und Dankeschön, lieber Peter, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke euch.